Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuhörerinnen und Hörer. Diese Winterfolge im Januar 2025 hat einen Anlass. Und zwar hat sie einen, ja, fast schon multiplen Jubiläumsanlass. Nämlich geht es heute um die Demos. Geht es heute um die Demos von vor einem Jahr, ziemlich genau, nicht ganz, aber ziemlich genau von vor einem Jahr. Die großen prodemokratischen Demos, Anti-AfD-Demos, wir werden gleich genau auch drüber reden, was das eigentlich war. Und gleichwohl auch ein Jubiläum, wenn man so möchte, für den Podcast, denn Robin Aleph ist heute zu Gast und Robin ist nicht nur mein erster Gast, der wiederkehrt, sondern tatsächlich warst du auch mein erster Gast überhaupt vor fast einem Jahr.
Wow.
Herzlich
ja, mega
willkommen,
schön.
Robin.
Ja, danke,
Hi,
dass ich schon, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich immer, wenn du dich bei mir meldest, weil ich weiß, dann gibt es immer interessante Dinge zu besprechen. Und jetzt darf ich hier wieder in diesem Podcast sein. Das hat mir beim ersten Mal schon sehr viel Spaß gemacht. Das hat mir auch irgendwie Hoffnung gegeben, weil wir das damals auch live aufgenommen haben, daran erinnere ich mich noch. Also auch so ein bisschen so Interaktion hatten. Ich glaube, dieses Mal nehmen wir nur so auf. Aber das ist auch cool. Ich freue mich sowieso immer mit dir zu sprechen. Und ja, danke für die Einladung.
Yeah, also ich freue mich auch tatsächlich und genau, letztes Mal haben wir es, also nicht ganz vor einem Jahr, im Februar war das, im Februar 24 haben wir es vor einem kleinen, aber feinen Online-Publikum aufgenommen und ja, jetzt reden wir heute wieder anlässlich auch dieses Jubiläums. Beziehungsweise, Moment, bevor es überhaupt losgeht, wir können gar nicht davon ausgehen, dass alle, also ich gehe natürlich erstmal davon aus, dass alle meine Zuhörerinnen alle meine Folgen kennen. Nein, Scherz. Stell dich doch mal vor, auch für alle, die dich nicht kennen, die nicht wissen, was du so machst. Also, wer bist du denn? Was machst du denn so?
Ja, ich bin der Robin Aleph. Und tatsächlich ist diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich so ein typischer Hans Dampf in allen Gassen bin. Ich bin eigentlich, glaube ich, so einer kleineren Öffentlichkeit bekannter als Aktivist, vor allen Dingen ursprünglich als Klimaaktivist. Bin durch Fridays for Future da reingekommen, habe viel, aber auch im gesamten Aktivismus, ja auch jetzt im Bereich gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD, habe ich sehr, sehr viel Kampagnenarbeit betrieben und habe das vor allen Dingen immer so als Schulterschluss zwischen Popkultur und gesellschaftlichem Aktivismus verstanden. Also ich habe zum Beispiel KünstlerInnen auf Demos gebucht, vor allen Dingen auch die größeren KünstlerInnen auf die größeren Demos. Also wenn so ein Herbert Grönemeyer oder so eine Nina Chuba irgendwo auf einer Demo spielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich da irgendwie meine Finger im Spiel hatte. Ansonsten arbeite ich aber auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch unter anderem für Engagement und Demokratieförderung im Bundestag. Das ist so meine Profession. Und damit verdiene ich mein Geld sozusagen, aber ansonsten arbeite ich auch noch für Politon. Das ist so ein bisschen auch aus dieser Gemengelage heraus passiert. Politon ist ein deutscher Popmusikpreis. Man darf das nicht so sagen, aber es schwingt irgendwie mal so ein bisschen mit, ein Nachfolger des Echos. Das Besondere ist, dass der von Musikschaffenden selbst organisiert wird und für Musikschaffende ist, also so ein bisschen so auch sich versucht, aus der Industrie heraus zu lösen, ohne aber dagegen zu sein. Und genau, ich habe aber eigentlich Elektrotechnik und Informationstechnik studiert. Also das ist sozusagen dieses Hans Dampf in allen Gassen. Sehr
Ja.
sprunghaft.
Finde ich gut, finde ich gut. Und ich habe ja tatsächlich auch eine etwas Kraut- und Rüben-Biografie. Dementsprechend, wenn man vieles macht, ist mir das erstmal sympathisch. Und du machst
Schön.
vieles. Und tatsächlich bist du auch deswegen auch der ideale Gesprächspartner eigentlich für einen Rückblick und für eine Revue, für einen Blick auf die Demos und die Demo-Welle, muss man ja eigentlich sagen, von vor einem Jahr, weil du hast sie in Teilen mit organisiert.
Das stimmt, ja. Das ist immer so krass. Also Aktivismus funktioniert auch immer so in so Wellen, um das Wort nochmal zu nutzen. Ich bin letztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, welcher Tag es war, aber ich erinnere mich noch an diesen Moment, hat mich Luisa Neubauer angerufen und gesagt, es war vor der ersten Demo in Berlin. Luisa hat das massiv mit angeschoben, Fridays for Future hat das massiv mit angeschoben, diese vor allen Dingen in den großen Städten Demos, die sich dann ja auch weit verbreitet haben. und hat gesagt so, ey Robin, bist du ready? Wir wollen jetzt hier, das war nach den Korrektivrecherchen, also das ist in die Öffentlichkeit gekommen und wir haben gemerkt, so, es brodelt, das findet die Gesellschaft nicht gut, aber wir wollen das irgendwie jetzt auch, also wir wollen auch der parlamentarischen Politik, also im Zentrum sozusagen unserer Demokratie die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren. Und wir hatten mal ein Gespräch mit Angela Merkel, als sie noch Bundeskanzlerin war, und sie hat das, finde ich, sehr gut auf den Punkt getroffen, was ich auch selbst im Bundestag erfahren habe, wenn der öffentliche Druck groß genug ist, macht es ist einfacher, Dinge auch im Bundestag, im Parlament zu verändern und zu verabschieden. Und als wir mit Angela Merkel gesprochen haben, ging es darum, die Klimagesetze neu zu strukturieren. Und dieses Mal ging es uns darum, die Grundlage dafür zu schaffen, die Demokratie zu schützen, vor allen Dingen gegen Rechtsextremismus. Und aus dieser Motivation heraus haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt hier tätig werden, wir tun unseren Teil und geben diese Möglichkeit weiter und haben dann natürlich auch gehofft, und darüber werden wir bestimmt noch sprechen, dass das Parlament das dann auch umsetzt.
Yes, auf jeden Fall. Also erstmal bauen wir das Ganze auf, was überhaupt passiert ist, bevor wir zu unseren möglichen Enttäuschungen kommen. Aber es kann, du ahnst es schon, tatsächlich auch, glaube ich,
Spoiler.
Thema. Ja, Spoiler, Spoiler. Es kann auch Thema sein, dass nicht alles perfekt gelaufen ist. Aber erstmal vorab, tatsächlich, bitte kannst du unser Gedächtnis so ein bisschen auffrischen. Du hast Korrektivrecherche gesagt, ist jetzt ein Weilchen her. Was ist denn aufgedeckt worden? Was hat Korrektiv gemacht? Was war denn der Skandal überhaupt? Also man kann sich das jetzt ein Jährchen später, ne, man hat es noch irgendwie so im Hinterkopf, aber vielleicht für alle, die es nicht mehr so ganz präsent haben, was war denn überhaupt los und warum waren wir denn alle plötzlich auf der Straße?
Ja, also Korrektiv ist erstmal ein Recherchenetzwerk, ein journalistisches Recherchenetzwerk, was Leute auch teilweise in verschiedene politische Kreise mit einschleust, um über Dinge, die man normalerweise nicht mitbekommt, auch berichten zu können. So würde ich das beschreiben. Und Korrektiv hat es geschafft, in die sonst auch sehr teilweise geschlossenen rechten bis recht extremen Netzwerke reinzukommen und haben dieses berühmte Potsdam-Treffen beschrieben. Und ich muss sagen, ich finde, das ist auch schon wieder so ein sehr interessanter Teil auch der Entwicklung innerhalb unserer Gesellschaft. Denn als das damals aufgedeckt wurde, war der Aufschrei tatsächlich glücklicherweise und richtigerweise sehr groß. Aber die Reaktion darauf, also dieses Treffen war einfach ein Treffen, wo über, ich sag mal, zentral Remigration gesprochen wurde. Also es wurde darüber gesprochen, dass Menschen aus Deutschland ausgewiesen werden sollen in sehr, sehr großer Zahl und das auch entgegen unseres Grundgesetzes, also verfassungswidrig. Und
Darf ich ganz kurz einhaken?
ja.
Eben tatsächlich, Remigration ist auch der Begriff, der dann dort eine Negativkarriere auch gemacht hat, eher würde ich sagen. Und
Ja.
bevor wir ihn hier ohne Einordnung übernehmen, ich weiß, du hättest es sich ganz
Danke,
sicher noch
ja.
also sofort eingeordnet, aber tatsächlich das klassische oder historische Wort, das man damit eigentlich auch fast gleichsetzen kann, ist ja eigentlich Deportation. Ne? Also
Ja,
das ist
genau.
ja, also das ist schon auch gemeint. So, Remigration hat so ein bisschen was von einem Euphemismus. So ein bisschen was von der schönen Rederei. So nennen die neuen Rechten, die neuen Rechtsextremen ihre Deportationsfantasien, um die Negativkonnotation von dem Deportationsbegriff loszuwerden, sage ich jetzt mal so, oder? Würdest du, ja.
Finde ich, ist on point getroffen. Es ging ja auch konkret um Lager in verschiedenen Ländern, nur nicht in Deutschland, um die Menschen dort wieder zurück hinzuschicken oder überhaupt, auch wenn sie noch nie da gewesen sind, dahin zu schicken und einzusperren. Ich finde das total wichtig, was du gerade gemacht hast, nämlich dieses Wort Remigration nochmal einzuordnen. Mittlerweile ist es ja sogar noch krasser. Also es gab jetzt vor wenigen Tagen das Gespräch zwischen Alice Weidel von der AfD und Elon Musk, der mittlerweile einer der mächtigsten Menschen der Welt ist, nicht nur wirtschaftlich gesehen, sondern auch politisch. Und da ging es ja auch um die Umdeutung von der ganzen nationalsozialistischen geprägten Periode, Zeit. Und Alice Weidel hat plötzlich gesagt, natürlich auch sehr medienwirksam, naja, Adolf Hitler war ja gar kein Rechter, er war ja ein Linker. Und diese Erzählung existiert in rechten Kreisen oder in diesen Kreisen der alternativen Wahrheiten, auch vor allen Dingen auf Social Media schon länger. Ich habe das auch schon immer wieder betont, denn in Nationalsozialismus steckt Sozialismus drin, also muss Hitler ja ein Kommunist gewesen sein. Und das ist Geschichtsrevisionismus. Und wie George Orwell schon gesagt hat, who controls the past, controls the future. Also wer die Vergangenheit, die Erzählung über die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Und das sollten wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir solche Erzählungen hören, denn das ist natürlich kompletter Quatsch. Und viele Faktenchecker haben jetzt sind natürlich hingegangen und haben das richtig gestellt, aber diese Idee erstmal von Remigration oder Hitler war ein Kommunist, ist natürlich in die Öffentlichkeit gelangt. Und das, was danach folgt, die Richtigstellung über andere Kanäle, das hat meistens nicht so viel Öffentlichkeit, so viel Reichweite wie die Originalaussage. Und das Ziel ist es ja auch, Dinge in Frage zu stellen, also eine große Unsicherheit zu erzeugen, was ist eigentlich wirklich passiert, was ist wahr, um dann aus dieser Unsicherheit heraus sagen zu können, die eigene Erzählung als die Wahrheit zu deklarieren und zu sagen, ey, glaubt niemanden mehr, glaubt den in Anführungsstrichen, ich übernehme jetzt auch dieses Wort schon wieder, Staatsmedien nicht, die ja keine Staatsmedien sind, sondern unabhängige Medien, auch wenn bestimmt einige Dinge daran zu kritisieren sind, aber grundsätzlich sind sie erstmal unabhängig, auch wenn sie von Steuergeldern finanziert werden. Die Abhängigkeit von der Politik ist eigentlich nicht gegeben und das ist ja ein sehr wichtiger Punkt in der Demokratie, eine große Stärke der Demokratie, dass es eine unabhängige Erzählung gibt. Und genau. Also ich denke, das ist klar geworden. Also wir müssen ja vorsichtig sein mit den Worten, deshalb bin ich mit den Bezeichnungen, deshalb bin ich froh, dass du da eingestiegen bist.
Nee, klar. Also man kann Begriffe eben auch verwenden, wenn man sie kontextualisiert oder eben kommentiert. Unkritisch übernehmen ist problematisch, wie du schon andeutest. Aber machen wir ja nicht. Aber überhaupt, bei Begrifflichkeiten und Etiketten fängst du ja schon so ein bisschen auch an, ne? Also dass die Treffen, das Geheimtreffen, an dem AfDler, AfDlerin, aber man muss auch sagen, CDUler auch teilgenommen
Ja.
haben damals, das gerät auch so ein bisschen in den Schleier der Vergessenheit. Also ein leider, aber man muss auch ganz sagen, die Rechtsaußen. Die Rechtsaußen ist schon einige wenige, aber dennoch, es war nicht ein reines AfD-Treffen. Aber hin nochmal zu Etiketten, dann eben, was die Demos, die das Treffen ausgelöst hat für Demos. Waren das dann aus deiner Sicht Anti-AfD-Demos? Waren das dann Pro-Demokratie-Demos? Also eine Diskussion, die damals ja schon so ein bisschen lief. Wie labeln wir das Ganze überhaupt?
Ja, das ist eigentlich das Interessante. Also ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung ist auf so eine Demo, da sind Leute, die organisieren das und die sind sich alle total einig. Ja, also das ist erstmal so das, was man, glaube ich, einfacherweise unterstellt, aber das ist natürlich nicht so. Und bei diesen Demos gibt es ja bestimmte Strukturen, die schon vorhanden sind, die genutzt werden. Ich hatte das eingangs schon erzählt, dass die Strukturen von Fridays for Future massiv genutzt wurden, weil halt die Erfahrung, die Demo-Erfahrung da ist. Wie meldet man eine Demo an? Wie organisiert man die? Wie kriegt man die Technik dahin? Mit wem spricht man da? Wer sind vielleicht gute Partner und Partnerinnen? Wer könnte reden? Ne? Also es ist ja nicht, man stellt nicht einfach so eine Demo auf die Beine mit so einer großen Reichweite. Und diese Strukturen sind Bündnisse. Also es sind nicht nur Fridays for Future, sondern es sind Antirassismusnetzwerke, das sind feministische Netzwerke, das sind progressive Netzwerke natürlich in diesem Fall, weil die am ehesten Anti-AfD sind und am schnellsten aufstehen. Aber die Idee, die ich sehr gut fand auch, oder die ursprüngliche Idee, die wir auch zum Beispiel mit Menschenrechtsaktivistinnen wie Düsen Tekkal nach vorne gepusht haben, auch eine liebe Freundin, ganz liebe Grüße, falls sie hier zufällig reinhört. Die Idee war, einen demokratischen Konsens zu erzeugen. Also nicht zu sagen, wir sind jetzt hier eine antirassistische Demo, sondern wir versuchen erstmal alle wieder unter einen Deckmantel zu bekommen, nämlich uns darauf zu einigen, dass zumindest Demokratie indiskutabel ist. Und dann daraus auch wieder einen Gerechtigkeitsbegriff zu entwickeln, in dem man sich vielleicht, also ich würde es mir wünschen, dass es nicht so wäre, aber die Realität ist so, wo man sich irgendwie in der Tiefe auch über bestimmte Teile streiten kann. Und davon, dass auch Teil der Demokratie, das finde ich völlig in Ordnung. Da geht es nicht um Meinung. Aber das hat nicht immer so ganz so gut geklappt. Und das ist vielleicht auch das, was man an den Demos kritisieren darf. Aber ich finde auch, dass dieser Anspruch an eine perfekte Demo auch ein völlig überhöhter Anspruch ist, wenn man weiß, wie so etwas tatsächlich organisiert wird und was das auch wirklich tatsächlich für eine riesige Vorbereitungsarbeit ist. Also ich habe das gerade auch schon mal gesagt, ich komme jetzt hier gerade schon so ein bisschen ins Rollen, ich merke das. Aber so eine Demo-Vorbereitung, wir arbeiten nicht nur Vollzeit davor, sondern auch in großen Teilen unbezahlt, also in allergrößten Teilen. Wir nehmen uns teilweise Urlaub aus unseren eigenen Jobs, um sowas organisieren zu können. Und arbeiten wirklich Tag und Nacht, also immer dann, wenn man nicht schläft. Und das ist wirklich so krass. Und da kommt man natürlich dann auch in so ein, und dann will man natürlich auch gesehen werden als Organisation, auch teilweise als Individualperson. Und deshalb kommt dann auch in einem, wir sind ja natürlich auch demokratisch organisiert, fast basisdemokratisch. Und da kommt es dann dazu, dass auch teilweise unterschiedliche Meinungen damit die verschiedenen Bündnisorganisationen auch gesehen werden, auch auf die Bühne kommen. Und so entstehen dann, ich sag mal, inhaltliche Tiefen, die weitergehen, als wir als Demokraten und Demokratinnen stehen zusammen.
Also es ging um die Fundamente unserer Gesellschaft, kann man sagen, um das ganz Grundsätzliche, um die Demokratie als ja, als etwas, das bleiben muss, als etwas, das im Wesentlichen unberührbar sein soll oder heilig in einem demokratischen oder in einem profanen Sinne, also nicht im sakralen Sinne.
Ja.
Und sonst, ja, du sagst es schon, ne? Also man muss, da ist viel, also Aktivismus hat nicht nur mit Aktivität zu tun, sondern auch mit Herz, Blut, auch mit Einsatz und auch mit Geld, mit auch Ressourcen. Und
Natürlich, ja.
da muss ich gerade dran denken, an diese rechte Verschwörungserzählung. Was ist denn mit dem Demogeld, ne? Antifa-Demogeld oder so, ne? Das ist dann immer so, bei in einem rechten Weltbild sind wir alles bezahlte Demonstranten und bezahlte Aktivisten, die dann irgendwie mit Bussen irgendwo hingekarrt werden, weil die sich das sonst in ihrer Wirklichkeit gar nicht zurechtlegen können, dass Leute freiwillig unter Einsatz auch ihrer Freizeit und sowas, dass sie sowas organisieren und machen. Und das ist ja, also ja,
Das,
das
wenn ich da kurz was zu sagen darf, die Leute, die so etwas streuen, die
Ja.
wissen, dass das nicht wahr ist. Also
Ja.
das wird bewusst gestreut. Ich hatte diesen Donnerstag auch nochmal ein interessantes Hintergrundtreffen. Also man trifft sich ja manchmal irgendwie, um sich auszutauschen, zu gucken, wo stehen wir eigentlich gerade. Und findet nicht alles immer in der Öffentlichkeit statt. Und da hat eine Soziologin nochmal sehr beeindruckend auch erklärt, was zum Beispiel gerade in den USA passiert bezüglich der Grönland. Ich will jetzt nicht alle Themen gleichzeitig, aber Grönland-Annektierung durch die USA-Kanada-Annektierung, Panama-Kanal sind die Stichworte. Und dass solche Dinge, und da fällt halt dieses Demogeld auch mit rein, auch genutzt werden, um teilweise von anderen Dingen abzulenken und natürlich um bestimmte Prozesse zu delegitimieren. Und in den USA ist es tatsächlich gerade so, dass viele Gesetze bezüglich Wählen gerade durch den Senat gejagt werden. Und das ist tatsächlich auch eine Ablenkungskampagne, obwohl natürlich Grönland auch sicherheitspolitisch im Interesse der USA stehen und Kanada. Gerade wenn jetzt gerade das 1,5-Grad-Ziel gerissen ist, wenn der Nordpol abschmilzt, dann haben wir dann nochmal ein ganz anderes Problem, die Arktis. Aber ja, ich beschreibe schon wieder alles gleichzeitig, auch typisch ich.
Na, es gehört aber auch alles mit einem, es hängt alles mit einem zusammen, ne? Also
Ja.
solche Demos wie eben gegen Rechtsextremismus, gegen AfD, das ist dann natürlich auch gleichwohl auch Demos, nicht nur, weil sie von Fridays for Future organisiert waren zum Teil, sondern eben auch für Aufmerksamkeit für eine Klimakrise, weil die AfD ja eben auch gerade auch Klimaverschwörungserzählungen letzten Endes ja publiziert und letzten Endes vertritt und auch solche Verschwörungserzählungen zu deren DNA gehören. Und du hast komplett recht. Also die Demogeld-Verschwörungserzählung ist im Grunde, wie so vieles, nicht nur Desinformation, sondern auch eine Delegitimierung und eine Diffamierung. Ne? Selbstverständlich sollten wir, und ich sage bewusst wir, da diffamiert werden. Und ich sag wir,
Richtig.
weil ja, ich sag wir, weil ich war ja auch da. Ich war ja auch da, auch bei mehreren Demos. Und tatsächlich habe ich mal also habe da auch ein bisschen Aktivismus gemacht, könnte man sagen, oder Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Es war mein Anliegen, auch für diese Demonstration, für die Demokratie einzustehen, auch mit meinem Gesicht, auch mit meinem Namen. Das heißt, ich habe auch
Es war ja auch
Interviews.
was Besonderes, ne? Also du hast das ja das erste Mal, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gemacht. Und das war ja durchaus auch eine Überwindung für dich. Und ich finde, damit bist du eigentlich ein sehr, sehr positives Beispiel dafür, was ich mir eigentlich, also man kann niemanden zu irgendwas zwingen. Ich bin da absolut dagegen. So arbeite ich auch grundsätzlich in der Organisation von Kampagnen und Demos. Aber Ich freue mich natürlich, wenn es dann passiert. Und ich fand das sehr stark. Und das ist auch was, was einem selbst auch als Orga-Team auch immer wieder Mut gibt, wenn dann Leute den Schritt gehen und sagen, so, ich springe da über meinen Schatten. Haben übrigens viele in diesem Zuge gemacht.
Voll, also um das klarzustellen, ich war nicht zum ersten Mal im Leben auf einer Demo, aber tatsächlich, Fakt, ich war kein großer Demogänger und auf jeden Fall habe ich mich nie öffentlich für solche Demonstrationen derart stark gemacht, wie eben vor einem Jahr. Und ich finde, wir können, da gibt es einen Clip, ein kleines WDR-Interview, das ich gegeben habe, da können wir eigentlich mal reinhören. Das ist ein kurzer Clip und ja, wird letzten Endes uns vielleicht einen kleinen Eindruck geben, auch von der Stimmung damals. Und eben auch wie, was ich da so gesagt habe. Und wir können das ja vielleicht danach kommentieren, wie wir das so finden, ein Jahr später.
Runter vom Sofa, raus in den nasskalten Wintertag. Demonstrieren ist manchmal anstrengend, ungemütlich. Aber es kommen inzwischen jeden Tag sehr viele, um zu zeigen, dass sie nicht einverstanden sind mit der AfD und ihren Ideen. Auch Philosoph und Autor Jan Skudlarek ist heute in Berlin dabei. Er schreibt Bücher, er schreibt im Netz, er sei da schon sehr aktiv. Aber jetzt will er auch mit seinem Gesicht Flagge zeigen auf der Straße.
Ich bin eigentlich kein großer Demogänger, heute ist das anders. Ich denke, wir müssen langsam rausgehen, wir müssen uns zeigen, wir müssen auch jenseits von Online-Aktivismus und von Küchentischgesprächen uns wirklich mobilisieren, mobilisieren gegen Rechts, mobilisieren gegen Rassisten, mobilisieren gegen alles, was unserer Demokratie entgegensteht.
Und es fühle sich gut an, sagt er. Und es fühlen offenbar sehr viele so. Die gesellschaftliche Mitte scheint aufzustehen. Kann dieser Protest der letzten Tage mehr werden als ein zartes Pflänzchen? Ist das vielleicht schon der Beginn einer gesamtgesellschaftlichen Initiative? Philosoph Jan Skudlarek ist on fire.
Eine couragierte Gegenbewegung aus zivilgesellschaftlicher Sicht ist elementar. Es muss was passieren. Es kann nicht so weitergehen, dass eine Partei Prozente kriegt, die sich gegen alles stellt, was uns eigentlich wichtig sein sollte. Gegen Toleranz, gegen Mitmenschlichkeit, gegen Humanismus.
In den vergangenen Tagen haben das offenbar sehr viele genauso empfunden. Dieses Wochenende hat das sehr deutlich gezeigt.
Ja,
Ja.
genau das.
Ja, also dieses Wochenende bezieht sich, das wurde aufgenommen. Ich weiß nicht, wer sich erinnert an die Details, aber das war jetzt eine Demo am Brandenburger Tor und wir haben es auch aus der Moderation gehört, relativ zu Beginn der ganzen Sache. Das muss also, ich habe jetzt das Datum nicht im Kopf, das muss noch im Januar gewesen sein, denke ich, Ende Januar. Und
Das
das ging.
war die erste richtig, richtig große Demo. Also ich weiß das, weil das war ungefähr, ich glaube, 2, 3 Tage nachdem Luisa mich angerufen hatte, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Und ich habe, also das ist für mich so dieser Initialpunkt gewesen. Es gab davor schon kleinere Demos, Spontan-Demos, wo auch überraschend viele Menschen schon waren. Aber auf der Demo waren wir das erste Mal über 100.000 Menschen. Und das ist dann ja später noch hochgegangen auf 350.000 Menschen auf der Reichstagswiese. Aber das war so die Demo, wir hatten eine winzige Demo, Bühne, nicht Demo, die war 4 Quadratmeter groß oder so. Also wirklich nicht mehr. Also normalerweise ist das für 200 Menschen gedacht. Man spricht dann da eine Stunde und dann geht man auch wieder, um sich nochmal irgendwie gegenseitig zu bestärken. Aber es kamen so viele Menschen und die Technik hat das auch gar nicht mehr auffangen können. Also, wir haben teilweise Kritik dafür bekommen, dass man die RednerInnen nicht hören konnte, ganz hinten, weil wir einfach nicht erwartet haben, dass das so einen Erfolg gibt und weil es auch gar nicht möglich war, so eine Technik innerhalb von so kurzer Zeit auf die Beine zu stellen. Aber was ich nochmal erwähnen würde, auch weil es so schön ist, also an diesem, also die, diese Diese Energie, die da entstanden ist, mit für mich auch ausgehend von speziell dieser Demo, und die mich dann auch und uns dann auch über die nächsten Monate getragen hat, die war wirklich krass. Vor allen Dingen, weil eben halt solche Dinge passiert sind, wie ein Jan Skudlarek, der sagt, normalerweise gehe ich nicht auf eine Demo und spreche darüber, sondern ich gucke mir das ganz gerne an und bewerte das irgendwie auch, versuche das objektiv aus der Entfernung zu bewerten, vielleicht eher. Hier setze ich mich der Öffentlichkeit aus. Das ist mit vielen Leuten passiert. Also zum Beispiel speziell auf dieser Demo hat Paula Hartmann geredet. Paula Hartmann ist eine Popmusikerin, sehr erfolgreich. Für die, die sie nicht kennen, großartige Künstlerin wirklich. Und sie hat das erste Mal auf einer Demo geredet. Und wir haben schon sehr, sehr lange versucht, sie zu überzeugen, dass sie mal bei uns spielt. Ich respektiere das aber auch. Sie ist nicht, weil sie die Sache nicht unterstützt, sondern es gibt Gründe, warum das schwierig ist für sie. Und sie hat das aber dieses Mal gemacht und das fand ich ganz, ganz toll. Und sie hat eine kurze Rede gehalten und ist da über ihren Schatten gesprungen. Das war wirklich ein großes Ding für sie. Und das finde ich ganz, ganz toll. Genauso wie bei dir und bei ganz, ganz vielen anderen, die das auch in ganz Deutschland getan haben.
Ja, also ich fand es auch gut, dass man da diesen Drive gesehen hat. Man hat schon gesehen, da sind Leute, die haben Bock und wir waren eben auch empört, motiviert, eben wegen der Geschichte in Potsdam, wegen der Geheimtreffens, wegen der ja, menschenfeindlichen Remigrationsdebatte. Und ich erinnere mich übrigens auch, um nochmal so szenisch zurückzudenken, ich erinnere mich auch, ich stand da auch irgendwo in der Menge und konnte den Redner oder die jeweilige Rednerin auch gar nicht sehen. Es war so niemand zu sehen, es war nur
Ja,
ein Mensch im
die Bühne war auch so
Menschenmeer
30 Zentimeter hoch. So,
überall.
also.
Ja, es war, und ich stand wahrscheinlich auch eben, es war super voll, tausende Menschen um einen herum. Aber das vielleicht nochmal zum Technischen. Der Sound war gut. Der Sound war gut immerhin und dementsprechend wäre der Sound schlecht gewesen auch noch, dann wäre ich auch sehr schnell wieder gegangen, weil dann, wenn du nichts siehst und kaum was hörst, so dann kannst du es dir auch schenken. Aber das fand ich ganz cool. Ich habe zwar nicht unbedingt gesehen, wer gerade redet, aber man hat so das immerhin ganz gut vom Audio her verstanden. Und das waren energische Reden, das war irgendwie motivierend und das hat viele von uns motiviert. Und das hat auch getragen über Wochen. Das hat eine Debatte angestoßen im Feuilleton, überhaupt dort, nicht nur im Feuilleton, Deutschland. Deutschlandweit, einfach an Küchentischen, in Familien, in der ganzen Einflusssphäre hat das eine Debatte losgetreten über wer wir sein wollen, auch als Gesellschaft und so. Jetzt kommt's. Aber
Ja.
es musste kommen, oder? Also das Aber
Ja.
musste, es musste leider, es, aber hier kommt's. Ein Jahr später ist die AfD, die ja auch letzten Endes im Zentrum unserer Sorge, unserer Kritik und unserer Aufmerksamkeit stand, ist die AfD eigentlich mit aus deren Sicht Top-Werten vertreten in den Umfragen. Das heißt, die AfD ist jetzt gerade circa bei um die 20%. Kleine Transparenzhinweis: Wir nehmen gerade auf am 11.01. nachmittags. Krasserweise auch tatsächlich, während auch die AfD einen Parteitag hat, die
In
SPD
Riesa,
ebenso,
naja.
ne? Genau,
Ja.
genau, kommen wir vielleicht drauf. Aber genau, ein super politisches Wochenende, aber nur weil ich jetzt die Prozente sage, nicht, dass es jemand später hört und sagt, nee, es ist eine andere Prozente. Also jetzt sind auf jeden Fall um die
Ja.
20% und das ist viel. Und das ist eigentlich. Ja, was ist das jetzt? Das ist, also haben die Demos nichts gebracht? Oder was war das Ziel der Demos? War das Ziel der De haben wir gedacht, wir gehen auf die Straße und anschließend haben die Rechtsextremen, hat die unter Rechtsextremen Verdacht, in Klammern zu Recht, stehende Partei AfD, haben die dann, also demonstrieren wir die Prozente runter und war das die Hoffnung von uns? Oder ist es überhaupt jetzt, haben wir irgendwie, hat da was versagt oder ist das eine falsche Haltung, wenn wir sagen, das war das Ziel, das war der Anspruch, hätte man das eh nicht einlösen können. Wie siehst du das?
Ich bin ja immer eigentlich ein sehr selbstkritischer Mensch oder versuche das zumindest zu sein, weil ich das auch für eine ethisch wichtige Eigenschaft halte. Aber also man kann natürlich jetzt die Fehler suchen, ne, und sagen, wir haben irgendwie bestimmte Themen nicht deutlich genug gespielt oder andere Themen zu viel gespielt. Aber letztendlich war das eine Steilvorlage. Ich meine, wir waren Millionen Menschen auf der Straße. 1,4 Millionen, das war ein Rekord. So etwas gab es in der Bundesrepublik Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg nicht.
Ja,
Das
ja, ja.
sind Zahlen, da hätte man drauf reagieren müssen, irgendwie. Und ich glaube, also du hattest mich ja vor ein paar Tagen auch gefragt, ob ich vielleicht irgendwie Lust habe, ein bisschen was dazu zu schreiben. Und ich habe mich in den letzten Wochen auch nochmal sehr viel mit dem Zusammenfall der DDR und der Sowjetunion beschäftigt und bin nochmal auf diese Demo in Leipzig gekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wann sie war, aber sie war so 2 Monate, bevor die Mauer gefallen ist. Und da waren 70.000 Menschen. Und so viele Menschen waren wir auch. Wir waren sogar deutlich mehr Menschen. Aber diese Demo hat sozusagen den Zusammenbruch eines gesamten Staatensystems, nämlich der Sowjetunion, mit angeschoben. Natürlich ist das nicht der einzige Grund gewesen, aber es liegt einfach nahe, das so ein bisschen zu vergleichen. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, warum ist das eigentlich so? Und das Problem ist, dass wir, glaube ich, und da habe ich auch da würde ich gleich vielleicht noch ein Buch zu empfehlen auch. Wir leben mittlerweile in einer Welt, die nicht mehr nur im Analogen stattfindet, sondern vor allen Dingen auch im digitalen Raum. Und das ist, glaube ich, noch sehr unterschiedlich aufgeteilt. Manche Menschen sind noch mehr so, ich sag mal, in der Realität. Viele sind in einer auch existierenden, aber parallelen Realität im digitalen Raum unterwegs. Und da gibt es vielleicht auch viele unterschiedliche Realitäten, zumindest Wahrnehmungen. Ich sehe dich auf der Kamera und du bist nicht ganz zufrieden mit der Formulierung, aber kannst du ja gerne gleich nochmal drauf eingehen. Und ich glaube, dass das, was sozusagen in der Realität passiert, was bei uns auf den Bühnen, auf den Demos passiert, was in der Politik passiert, das hat eine sehr kurze Halbwertszeit, weil die Menschen nehmen das vielleicht wahr und dann gehen sie aber schon am gleichen Tag wieder auf X, auf TikTok, im Zweifelsfall jetzt Facebook und Instagram ziehen ja nach mit den nicht mehr erlaubten Faktenchecks, zumindest in den USA etc. pp. Und werden dann Tag ein, Tag aus mit mannigfaltigen Informationen und Falschinformationen versorgt. Und dann wird schnell vergessen, gesellschaftlich, was eigentlich damals passiert ist. Und geht um Gefühl. Das ist die eine Seite. Die andere Seite finde ich aber schlimm. Denn das kann ich irgendwo noch nachvollziehen. Also da habe ich teilweise fast Mitleid und dann denke ich so, ja, Problem erkannt, aber es gibt ja Möglichkeiten, dagegen anzukämpfen. Dafür sind unsere gewählten VolksvertreterInnen zuständig. Ne? Also PolitikerInnen, das Parlament. Die haben die Aufgabe, uns zu ermöglichen, dass wir frei leben können. Ne? Also da würde ich nochmal auf dein Buch beziehen, was ich immer wieder gerne mache. Ne? Jetzt habe ich gerade den Buch. Also Freiheit hört da auf, wo du die Freiheit anderer einschränkst. Ne? Ich habe gerade den Buch, genau, sag nochmal kurz, hilf mir mal kurz. Wie heißt dein Buch?
Das Freiheitsbuch heißt, wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht,
Genau.
Streitschrift für ein neues Wir. Aber es geht genau, es geht um Freiheit.
Genau,
Das ist wichtig.
es geht um die Definition, was ist eigentlich Freiheit? Ne? Also Freiheit ist nicht das Recht des Stärkeren, wie es im nicht Liberalismus, sondern im libertären Bereich ja beschrieben wird.
Libertarismus,
Ne?
ja.
Ja, genau.
Libertar, ja.
Und ja, ist ein schwieriges Wort.
Ja, total. Libertarismus.
Atlas-Netzwerk. Ich schmeiß einfach
Ja,
mal das Atlas-Netzwerk rein.
sa
Vielleicht
ja
finden es
oder
Leute interessant.
sag einfach Lindnerismus. Sag einfach Lindnerismus und
Lindnerismus, also das Recht des Stärkeren, ne, das ist natürlich absurd und wir verlieren so als Gesellschaft so eigentlich das Verständnis dafür, was bedeutet das eigentlich Gerechtigkeit, was bedeutet das Demokratie, wie funktioniert das eigentlich, weil wir alle so verwirrt sind von diesen unterschiedlichen Informationen durch das Chaos durch Social Media. Das wird wirklich immer noch unterschätzt, aber ich wollte ja gar nicht mehr darüber reden, sondern über die Politik. Denn ich arbeite ja, ich habe das eingangs gesagt, ja auch im Bundestag und kriege da durchaus vielleicht auch beruflich auch einfach mehr mit als vielleicht der normale Bürger, die normale Bürgerin, die morgens die Zeitung liest oder auch nicht oder halt bei Social Media Informationen bekommt. Und das ist natürlich wahrgenommen worden, aber stark wahrgenommen worden. Also jeder Politiker, jede Politikerin haben natürlich darüber gesprochen. Aber ich glaube, es sind zwei Punkte, die dabei zu bedenken sind. Also erst einmal haben sich alle darüber gestritten, was genau das denn jetzt eigentlich bedeutet. Die FDP hat das für sich ausgelegt, die CDU, die Union, die CSU hat das für sich ausgelegt, die Grünen und die SPD haben das für sich ausgelegt, die AfD hat es natürlich nochmal ganz anders ausgelegt. Und letztendlich ist da schon das zutage getreten, was gesellschaftlich auch zutage tritt, nämlich, dass es gar kein gemeinsames Verständnis mehr von Demokratie, von Freiheit und von Gerechtigkeit und sowas wie Moral und Ethik gibt. Und das hat in die Politik Einzug genommen. Also die PolitikerInnen sind da einfach nicht besser als der Schnitt der Gesellschaft, vielleicht sogar teilweise schlechter. Wir haben es nicht geschafft, als unser System noch relativ reibungslos funktioniert hat. Ne, in den Merkel-Jahren haben wir es nicht geschafft, das nachhaltig zu installieren, durch zum Beispiel ein Demokratiefördergesetz, durch eine gerechtere Verteilung von Geld. Ne, also auch da wieder eine Art von Gerechtigkeit einzuführen. Ich möchte den Reichen nicht ihr Geld wegnehmen. Ich bin sogar gar nicht derjenige, der als allererstes den Kapitalismus als großes Ganzes kritisiert, weil ich auch einfach vorsichtig mit bin, natürlich, weiß man ja. Aber wir müssen die Schere zwischen Arm und Reich wesentlich verkleinern, weil es sonst einfach unglaublich viele unterschiedliche Realitäten von Leben gibt. Und das Verständnis füreinander verloren geht. Und das ist in der Politik auch etabliert. Und dementsprechend gab es da keine Reaktion drauf. Das wurde hingenommen und alle Leute haben sich mit großen Augen angeguckt und haben gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich? Und haben damit meiner Meinung nach, und das ist der Punkt, ihre Aufgabe nicht erfüllt.
Ja, also kleiner Exkurs, aber ich finde, so ein paar Reichen kann man schon so ein bisschen Geld wegnehmen. Also
Ja, klar. Das, also irgendwie, klar.
Hashtag tax the rich in dem Sinne natürlich. Und nicht, aber so viel dürfen wir uns durchaus trauen, auch erst recht in diesem Podcast. Aber ja, warum übrigens kleiner Rückgriff, warum ich so ein bisschen stirnrunzelnd geschaut habe gerade. Ich bin immer sensibel, wenn Leute die Online-Welt so von der Offline-Welt vermeintlich irgendwie abkoppeln wollen und das eine so als echt, das andere als unecht oder so beschreiben. Hast du gerade nicht, aber ne, man kann es so tun, manche tun das. So zwei Realitäten hast du es gerade genannt und das ist kein Thema. Ich bin tatsächlich eher ein Vertreter davon, dass es heutzutage im Großen keinen Sinn mehr macht zwischen Online und Offline zu unterscheiden, jedenfalls nicht bei denjenigen, die sich wie wir so viel, so fließend in der, also so viel im Netz sind, einfach auch, dass ich denke, dass das eine Wirklichkeit ist, aber einfach unterschiedliche mediale Zugriffe, Repräsentationsformen, ne? Und das eine ist jetzt nicht, wie wir in den sozialen Netzwerken sind, ist jetzt nicht unbedingt, klar ist das vielleicht komponierter oder man kann auch die Außenwirkung mehr in Szene setzen, aber es ist jetzt nicht wie so fake und keine Ahnung, dann triffst du die Leute in der Kneipe und es ist super rauszugehen und dann sind sie vielleicht auch mal authentischer, aber natürlich sind wir auch authentisch im Internet, natürlich ist es auch Wirklichkeit. So, das
Ja,
vielleicht. Das als Nebenbemerkung.
geh ich komplett mit.
Ja, das als Nebenbemerkung, viel interessanter, aber auch das hast du gesagt. Ich habe dich gebeten, auch so ein bisschen vielleicht so ein bisschen Text auszuformulieren. Ursprünglich war die Idee, dass du einfach einen kleinen Text schreibst. Dann haben wir gedacht, hey, cool, lass doch einfach den Podcast machen. Wir haben so viel zu erzählen. Das geht doch easy. Ich habe deinen Text hier liegen und ich werde mal ein bisschen draus zitieren. Also, Text Robin Aleph, Zitat. Also, bin jetzt mittendrin im Text.
Ja.
Doch die Energie verpuffte irgendwann, mindestens gefühlt, denn das Zentrum der deutschen Demokratie, das Parlament, schafft es nicht einmal, ein Demokratiefördergesetz zu verabschieden, in Klammern, die FDP hatte es blockiert, Klammer zu, geschweige denn eine immer offener, rechtsradikal aufspielende AfD zu verbieten. Warum ist das so? Genau kann ich es nicht sagen, obwohl ich selbst auch im Bundestag arbeite. Vielleicht ist es eine Mischung aus Überforderung, Mutlosigkeit und schwierigen Mehrheitsverhältnissen. Aber trotzdem, so etwas darf in einer Demokratie nicht passieren. Zitat Ende.
Ja.
Ja, das vielleicht mal so als Ausgangspunkt. Ja, wieso passiert es trotzdem? Wieso passiert es in einer Demokratie trotzdem? Was, da hast du ein bisschen schon ein paar Gedanken genannt, aber vielleicht schließen wir da an.
Ja. Ich glaube, dass das einfach nicht, also es wäre einfach rein populistisch, das jetzt irgendwie auf eine Sache zu beziehen und zu sagen, deshalb ist das so. Ich glaube, dass das sozusagen ein Konglomerat aus ganz, ganz vielen verschiedenen Krisen, die sich zu einer zusammenklammern, ist. Also ich glaube aber, dass die Grundlage, und vielleicht, damit habe ich mich auch viel im letzten halben Jahr, also auch schon länger jetzt beschäftigt, dass die Grundlage eigentlich ein fehlendes Verständnis für Gerechtigkeit und Demokratie ist. Also das, was du ja auch in der Theorie sehr, sehr viel bearbeitest, in deinen Büchern und auf Social Media und so weiter. Also was ist eigentlich Gerechtigkeit? Und so ein zentraler Punkt, und es wird über ganz, ganz viel geredet, aber das will ich jetzt mal unterstreichen. Ein zentraler Punkt ist, dass wir von uns heraus denken, also uns auch beigebracht wird, durchaus auch in, ich sag mal, linksprogressiven Kreisen, achte auf dich, also diese Selbstachtsamkeit, die aber so ein bisschen so eigentlich in Egoismus ausartet und in rechten Kreisen ja sowieso, in libertären Kreisen sowieso. Also ich muss Geld verdienen, damit ich überlebe, ich muss gesund sein, mir muss es gut gehen. Und wenn das alles erfüllt ist, dann kann ich vielleicht mal darüber nachdenken, über andere nachzudenken und vielleicht auch Verantwortung für andere mit zu übernehmen. Und da passt halt dein Buchtitel eigentlich noch besser als gerade, wenn jeder nur an sich denkt, ist nicht an alle gedacht. Das würde dann funktionieren, wenn wir schon in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben würden. Aber das haben wir in der Geschichte der Menschheit einfach noch nicht erreicht. Wir waren immer auf einem Weg und jetzt entfernen wir uns von dem wieder. Und um Gerechtigkeit zu schaffen, und da will ich jetzt gar nicht utopisch werden und sagen, alle müssen absolut gleichberechtigt sein, aber nur sozusagen uns dem wieder mehr annähern. Brauchen wir erstmal ein Verständnis dafür, dass jeder nicht nur für sich verantwortlich ist. Ich sage das und das wird sehr bei mir im Freundeskreis auch kritisiert und dann gucken uns nämlich die Leute komisch an oder so. Aber wenn man es mal ganz genau nimmt, ne, also mit jeder Sache, die du tust, die irgendwie andere beeinflusst, ne, selbst wenn es nur irgendwie, keine Ahnung, die Spülmaschine nicht einräumen ist, ne, ich sitze hier gerade in der Küche, deshalb fällt mir das gerade ins Auge. Dann beeinflusse ich ja, dass gegebenenfalls mein Mitbewohner die Spülmaschine beeinflussen muss. Also ich bin irgendwie dafür verantwortlich, dann mit dafür verantwortlich, dass er die Spülmaschine mit einräumen muss, wenn ich es nicht tue. Also das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber vielleicht macht das deutlich, worum es im Großen geht, nämlich, dass wir füreinander Verantwortung übernehmen und dass es nicht reicht, nur für sich Verantwortung zu übernehmen, sondern für alle seine Handlungen, die auch andere betreffen. Und das sind fast alle Handlungen.
Voll, da bin ich bei dir. Übrigens ist ja auch ein Küchentischgespräch hier, also
Ja,
Küchentischgespräch. Übrigens in einem Clip
liebe Grüße
vorab,
an Robert.
ja, es wirkt auch so in einem Clip vorab von einem Jahr, da habe ich ja auch irgendwas von Küchentischgesprächen gesagt. Da habe ich offenbar schon in Roberts Kampagne, Robert Habecks Kampagne herbei halluziniert und gesehen. Nee, aber ja, im Ernst, letzten Endes geht es um Ethik. Und letzten Endes ist ja genau das, was du sagst, ne? Also Gemeinschaft, das klingt auch so Ethik, Moral, das ist auch gerade eine Sache, die ich immer wieder kritisiere. Das sind Wörter,
Out,
die,
kannst du nicht sagen.
ja, die haben zu Recht, zu Unrecht einen schlechten Ruf. Ne? Ethik, Moral, das klingt ja, da kommen immer die Rechten und sagen, ja, ihr Linken
Tugend.
wollt,
Man kann
ja,
es auch
tut.
Tugend nennen, so richtig preußisch. So. Also es gibt ganz viele
Aristotelisch kommt,
Begriffe.
ja, also
Ja.
ja, Tugend, also da bin ich Tugend, da muss ich dann als, ne, auch philosophisch den Tugendbegriff kann man tatsächlich auch aristotelisch rehabilitieren. Das muss nicht nur mit Pickelhaube gehen und mit preußischem Militarismus. Das stimmt natürlich, dass es auch eine Möglichkeit ist, aber nee, im
Nee,
Ernst,
Tugend
also.
war ja auch schon im Altertum zum Beispiel oder auch früher, also preußisch ist jetzt nicht Altertum, das weiß ich auch, war es ja zum Beispiel, sich um Alte und Schwache zu kümmern. Also
Na
das sind
klar.
ja, das ist ja auch in jeder Weltreligion, glaube ich, auch sehr stark mitgeprägt worden. Ne? Also das ist ja nichts, was wir uns jetzt neuerdings ausgedacht haben oder was sich die Preußen ausgedacht haben, um irgendwie militärische Macht gegen Napoleon zu entwickeln, damals Anfang des 19. Jahrhunderts. Sondern das ist ja durchaus was, was die Gesellschaft zusammenhält und das hat die Menschheit schon immer verstanden.
Ja, und diese Demos letzten Endes, vielleicht sind sie deswegen ja vielleicht nicht gescheitert, aber sie konnten nicht konkret all das einlösen, was Menschen so an Erwartungen in sie hineingelegt haben, glaube ich, weil sie auch eigentlich das waren, was du schon angedeutet hast, nämlich praktische Philosophie. Ne? Da ging es ja eben auch
Ja,
wirklich um,
oh ja.
um die Frage, was ist Gerechtigkeit, wer sind wir als Gesellschaft, wer wollen wir sein, wer wollen wir eben auch nicht sein und also oder wie wollen wir auch zueinander sein? So Stichwort Ethik mal wieder. Und oder was gehört sich nicht, was ist anständig, was ist unanständig und da fiel es schon schwer, auch in einer ja, links-progressiven, ja nicht Bubble, aber Bewegung. Bubble kann man vielleicht nicht sagen, wenn ein paar Millionen Leute auf die Straße gehen, dann ist es ja schon ein großer
Ja.
Teil der Gesellschaft. Aber auch da ist es ja schon klar, dass es nicht einen Konsens gibt, nicht einen Gerechtigkeitsbegriff, nicht einen Moralbegriff. Und
Nee.
dementsprechend ist die Enttäuschungsmöglichkeit oder plural gesprochen, sind die Enttäuschungsmöglichkeiten groß. groß. Ne? Also wir haben ganz viele Erwartungen, ganz viele unterschiedliche, diverse, diffuse vielleicht auch Erwartungen in solche Bewegungen reingelegt werden und gar nicht klar ist, warum stehen wir hier eigentlich jetzt in der Kälte, abgesehen davon, dass wir eine bessere Welt wollen, dann, wenn es konkret wird, so ja, welche denn? Und wie kriegen wir es hin?
Ja, also ich finde ganz toll, Jan, mal wieder. Ich glaube, viele standen auch oder eingestanden. Aber ich möchte es natürlich keiner Individualperson jetzt vorwerfen. Aber viele standen da, weil die noch das Gefühl hatten, Demokratie, warte mal, das ist positiv, das muss man verteidigen. Und aber dann im Kern nicht verstanden haben, was genau Demokratie eigentlich ist. Und dass man da wirklich eine Ethik und eine Moral auch mit verteidigt, die wie gesagt, in unterschiedlichen Tiefen unterschiedlich auch diskutiert werden darf und kann und muss. Das ist Teil der Demokratie. Aber zumindest so ein Grundverständnis, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft das Recht des Stärkeren beschränken wollen, damit wir ein gewisses zumindest Gerechtigkeitslevel erreichen. Wir sind nicht wegen des Begriffes Demokratie auf die Straßen gegangen, sondern wegen dem, was dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, deshalb finde ich auch zum Beispiel sowas wie Bildung, ne? Wir reden seit Jahren und Jahrzehnten darüber, dass das problematisch ist in Deutschland und in vielen Ländern übrigens. Und Deutschland nochmal besonders schwierig auch zu reformieren, weil es halt Ländersache ist und deshalb so unglaublich schwierig in ganz Deutschland zu organisieren ist. Da will ich übrigens auch gerne nochmal so reingehen in Zukunft. Aber da muss halt, also wir müssen halt, wenn es nicht über das Elternhaus ist, über den Freundeskreis oder Social Media, wir müssen irgendwo uns, glaube ich, nochmal deutlich krasser klar machen, was bedeutet eigentlich Gerechtigkeit, was bedeutet Demokratie und was hat das vor allen Dingen für Vorteile für jeden Einzelnen, für uns alle als Gesellschaft. Und ich sage ganz klar, ich kenne keine schönere Situation, als in einer Gesellschaft zu leben, wo wir uns mit Problemen aktiv auseinandersetzen. Und ich habe auch kein Problem damit, dafür Privilegien aufzugeben, um dann zu sagen, ey, wir können ein bisschen ruhiger und gechillter leben und haben zum Beispiel die Klimakrise unter die Kontrolle bekommen oder soziale Ungerechtigkeiten. Denn letztendlich wollen wir doch alle auch ein bisschen Ruhe haben und das kriegen wir nicht, indem wir eskalieren nach rechts und uns gegenseitig bekämpfen, damit wir dann am Ende besser gestellt sind als die andere.
Ja, da muss ich gerade an dieses Zitat denken, ne? Die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, abgesehen von allen anderen, die wir ausprobiert haben.
Ja, von wem ist das nochmal? Das finde ich, das ist ein
Müsste
gutes Zitat.
Jetzt, danke, Robin. Ich wollte gerade verschweigen, dass mir der Urheber gerade nicht einfällt. Aber mir fällt es gerade nicht ein. Wir können das nachreichen. Wir können das nachreichen,
Warte,
oder?
warte, warte, ich habe ja gerade von einem Buch gesprochen, von dem ich auch den Autor vergessen hatte. Ich habe es hier gerade nochmal im Handy nachgeguckt. Jetzt finde ich schon wieder nicht mehr weiter. Ah, wo ist er? Martin heißt er, glaube ich. Martin André mit Doppel-E am Ende. Big Tech muss weg, das ist natürlich sehr populistisch formuliert, aber da wird nochmal formuliert, dass es einfach auch neben den Parlamenten in den Demokratien, die natürlich eigentlich eine gewisse, das klingt jetzt komisch, weil dieser Begriff so negativ konnotiert ist, aber so eine Volksmachtskonzentration sind eigentlich. Wir haben eine parallele Macht, die mittlerweile größer ist als die politische Macht, weil sie sie auch maximal beeinflusst. Und das sind Großkonzerne, die weltweit operieren. Und darum geht es in diesem Buch. Kurze Rückschau auch von einer halben Stunde. Also ich habe es extra hier gerade nochmal rausgesucht.
Und die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, ausgenommen alle anderen, ist ein Zitat von Winston Churchill. Ja,
Natürlich, stimmt, klar. Wussten wir
Winnie.
natürlich.
Winnie hat es gesagt.
Aber dann haben wir
Ja,
es toll ja jetzt nochmal nachgeholt, beides hier.
nachgereicht.
Ja.
Okay, ja, aber Exkurse beiseite, wieder zum Thema. Und zwar, ich habe auch meine Follower und Followerinnen gefragt, wie sie zurückblicken auf die Zeit von vor einem Jahr, auf die Demo-Zeit von vor einem
Oh,
Jahr.
spannend.
Und da ist meine Formulierung gewesen, ich habe es auf Insta gemacht, auf Blue Sky, auf Threads, kam einiges rein. Da habe ich gefragt, Die prodemokratischen Anti-AfD-Demonstrationen, so habe ich da genannt, sind genau ein Jahr her. Rückblickend, was bleibt euch in Erinnerung? Welche Momente, welche Szenen, welche Gefühle? Schaut ihr resigniert auf diese Zeit zurück oder empowert euch die Erfahrung? Sollen wir wieder auf die Straße gehen? Fragezeichen und Zitat Ende. Ja, und da kam einiges. Da kam einiges zurück. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die mir geantwortet haben. Das waren Dutzende und Dutzende Antworten. Und ich habe so
Ja,
ein paar
toll.
raus, ja, ich habe ein paar rausgesucht und vielleicht können wir die ein oder andere jetzt nehmen als Anlass zum weiteren Gespräch und um das besser zu verstehen, was da los war vor einem Jahr. Ich habe das Ganze mal vorsortiert, könnte man tatsächlich sagen, nämlich in die Kategorie optimistisch bis kämpferisch ist eine Kategorie, die kam. Dann
Da bin ich echt gespannt. Also das hört man ja nicht mehr so oft gerade. Aber ja,
ja, dann
erzähl, was gibt's noch?
resigniert. Ja, resigniert ist eine Kategorie, die es auch gab. Und dann als dritte Kategorie, ich habe sie mal genannt, gemischte Gefühle. was denkst du, sind die meisten Zitate jetzt, die ich im Stegreif und die ausdrucksreichsten, wo habe ich am meisten bekommen oder am meisten jetzt schnell rauspflücken können? Was denkst du?
Also ich glaube, die meisten Menschen sind resigniert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei solchen Umfragen durchaus auch einige ihre Resignation kurz mal beiseite lassen und sich kämpferisch geben.
Bingo. Ach,
Weil
ja.
sie verstehen, dass sie auch eine Verantwortung haben und eben nicht nur an sich denken.
Sehr schön, du hast recht. Also Resignation muss man sagen, ist natürlich die Frage, ab wo fängt Resignation an und ist jetzt Jans Typologie in verschiedene Schubladen irgendwie, ne? Ja, Jans Schubladisierung der Antworten irgendwie jetzt richtig. Da ist jetzt ja keine
Ja,
wissenschaftliche Untersuchung, deswegen ist es
ich
vielleicht auch
vertraue dir da.
nebensächlich. Es ist, wie gesagt, ein bisschen Willkür, es steckt überall drin, auch in der Wirklichkeit. Aber ich habe jetzt mal ein Zitat aus optimistisch bis kämpferisch. Da schreibt jemand. Ich lasse übrigens jetzt die Autoren und die Autorinnen weg. Ne? Also viele Grüße, wenn ihr euch wiedererkennt. Nochmal herzlichen Dank, aber vielleicht auch zu eurem Schutz lasse ich die Autorinnen weg.
Ja.
Zitat: Resignation, aber ich denke an die Demos und all die vielen Menschen zurück und weiß, dass wir so unendlich viele sind. Widersetzen in Riesa kommt, na jetzt hier. Gruppen
Heute,
bilden
ja.
sich, ja genau, da geht es um heute. Widersetzen in Riesa kommt, Gruppen bilden sich, Bündnisse werden geschmiedet. So viele sind weiter aktiv und ich setze drauf, dass das Früchte trägt.
Schön.
Ja.
Schön.
Oh.
Bitte mitmachen und weiter so denken. Genauso geht's. Ich ergänze mal noch, wir müssen auch, und wir haben ja viel jetzt auch schon in diesem Podcast darüber gesprochen, ne, was irgendwie bei den Demos vor einem Jahr vielleicht irgendwie nicht so optimal gelaufen ist. Ganz ehrlich, ich scheiß drauf. So, also es ist einfach unglaublich wichtig, ins Machen zu kommen. Wir müssen nicht perfekt sein. Uns läuft so ein bisschen auch die Zeit davon. Ich will ja keinen Druck ausüben, aber die Bundestagswahl ist in knappen, ein bisschen mehr als einen Monat. Und da können wir schon in eine Situation gekommen sein, wie jetzt in Österreich. Und
Oh Gott.
ja, es ist real. Also es ist ja durchaus so, dass das auch in der Union mittlerweile diskutiert wird. Ja, es ist, die Union ist ja nicht die westliche Union, sondern da gibt es ja ganz wirklich ganz viele unterschiedliche Teile, auch ganz unterschiedliche Strömungen. Es ist nicht komplett absurd.
Jetzt sprichst du es,
Und
ja. Okay, jetzt sehen wir weiter.
ne? Und also wir haben das jetzt mitbekommen, vielleicht die meisten, Julia Klöckner hat auf Instagram hat sie wieder gelöscht, ne? Du zeigst gerade das in die
Ich.
Kamera, ne? Also
Nein.
vielleicht liest es mal vor, vielleicht, du hast jetzt die Originalquelle, ich habe es nur im Kopf. Also es geht darum, dass die CDU eigentlich AfD-Inhalte produziert, aber demokratisch ist, ne? Also weiß ich nicht, wie
Oh,
das
also
zusammenpasst.
korrekt, dass ich das Zitat habe, genau. Ob da jetzt irgendwas inhaltlich Sinn macht bei Frau Klöckner, das steht auf einem anderen Blatt. Aber auf meinem Blatt in der Vorbereitung dieses Podcasts habe ich es selbstverständlich nochmal rausgesucht. Und
Toll.
tatsächlich, Julia Klöckner hat gepostet im Januar, Zitat: Für das, was ihr wollt, müsst ihr nicht die AfD wählen. Dafür gibt es eine demokratische Alternative, Doppelpunkt. Die CDU. Punkt. Und
Ja.
ja, das dann halt vor ihrem Gesicht. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gab erwartbare Irritationen, nenne ich es mal so. Und es wurde auch nach relativ kurzer Zeit, ich glaube weniger als eine halbe Stunde, wieder gelöscht. Das Ganze ging umso viraler natürlich. Und die Kritik war auch vehement und aus meiner Sicht sehr berechtigt, weil. Ja, also eine Interpretation ist ja, dass da eigentlich synonym steht. Ja, wenn ihr rechtsradikale Politik wollt, dann müsst ihr nicht die Rechtsradikalen oder vielleicht sogar die Rechtsextremen wählen, sondern ja, wir machen das auch schon irgendwie so.
Ja, also ich glaube, dass sie hat tatsächlich da etwas aufgefangen, was in weiten Teilen der Gesellschaft tatsächlich auch die Meinung ist. Also ich glaube, dass viele CDU und CSU-Wählenden durchaus die Meinung oder vielleicht nicht in jeglicher Tiefe, aber der AfD mitvertreten, das merkt man ja auch an den Wahlprogrammen, ne? Also wir hatten das ja jetzt auch mehrfach, dass irgendwelche CDU- oder CSU-Plakate plötzlich fast das gleiche Design wie frühere NPD-Plakate hatten und so weiter. Das war ja auch noch so ein Thema. Also ich glaube, dass auf der einen Seite bildet das irgendwie etwas durchaus realistisch ab und kann man sagen, so ja, hast du vielleicht gar nicht so Unrecht, ganz vorsichtig gesagt, zumindest in Teilen. Ne? Also das würde ich jetzt Daniel Günther und Co. nicht unterstellen, aber vielleicht der
Ministerpräsident für alle, die es nicht wissen,
von
also.
Schleswig-Holstein, ja, der eine sehr stabile und starke Regierung mit den Grünen auf Landesebene führt. Aber vielleicht in Teilen der Ost-CDU, die ja durchaus auch bereit ist zu einer Zusammenarbeit in Teilen, ne? Also nicht alle, aber in Teilen mit der AfD und das durchaus auch einfordert, ne? Auch da gab es ja zum Beispiel in Sachsen auch einen Antrag von ein paar Abgeordneten, doch auch Koalitionsverhandlungen mit der AfD zumindest mal auszutesten, so in erste Gespräche zu gehen. Ich will jetzt keine Falschinformationen hier streuen, deshalb bin ich bewusst vorsichtig. Nimmt das Ganze vielleicht auch so, das möchte ich gerne so einordnen, aber da ist, also das ist so die eine Seite bezogen auf das Julia Klöckner-Posting und auf der anderen Seite geht das natürlich gar nicht, ne? Also das ist etwas, also sie legt damit etwas offen, was das Problem ist an der Union und oder das Problem auch nicht nur an der Union oder sondern auch an einem, dass es man kann Demokratie nicht unterscheiden in Systematik und Inhalte so krass. Das kommt miteinander einher. Und das wird ja dadurch irgendwie, das wird ja damit irgendwie gesagt, als könnte man sagen, so, wir können autoritär sein, wir können das Macht des Stärkeren, der Stärkeren unterstützen, aber das demokratisch. Und das ist absurd. So, Demokratie kommt auch mit einer gewissen Ethik und Moral einher. Und deshalb ist das so schlimm und auch zu Recht von ganz, ganz vielen Seiten stark zerrissen worden. Trotzdem trägt es irgendwo eine gewisse Wahrheit der Situation in sich. Also, ja.
Ja, also die vielbeschworene Brandenmauer ist
Genau.
mancherorts eigentlich so ein Gartentürchen, ne, das dann vielleicht mal aufgemacht wird und da geht man doch zur Grillparty des anderen rüber, so ungefähr. Ne, das ist dann
Ja, der Code ist
leider,
1933.
das ist schon, ja, es ist ein Problem auf jeden Fall und wir sehen auch Friedrich Merz, der damals sagte, jeder, der irgendwie mit der AfD liebäugelt, der fliegt raus aus der CDU, sagt er auch irgendwie vor. Ich weiß gar nicht, 2, 3 Jahren. Da ist relativ wenig passiert und relativ viel verpufft und eine sehr inhaltsarme oder an der Realität gemessen gescheiterte Aussage. Ja, dieses Zitat wurde zu Recht eben kritisiert, auch als Anbiederung an die Rechtsextremen verstanden. Julia Klöckner sagt natürlich, muss man dazu sagen, zu Unrecht, ne, und das sei jetzt eine total böse Interpretation von uns bösen Linken, aber eigentlich, wenn man so hinguckt, steht es schon ziemlich genau da. Und du hast recht, ne? Also man kann jetzt nicht sagen, ja, ein Sortieren nach Menschen in Menschengruppen nach Wertigkeit und nach ein völkisches Sortieren nach wen wir haben wollen und wen nicht, ne? Und deutsch bist du, wenn du irgendwie blond bist und weiß und Julia heißt oder auch Jan natürlich so. Das ist relativ schwer in Einklang zu bringen mit dem Begriff einer pluralistischen Demokratie, einer rechtsstaatlichen Demokratie, wo ja eben auch eine Gleichheit, eine Gleichwertigkeit der Menschen einfach, ne, Stichwort würde das Mensch unantastbar und so, einfach auch in die Grundstruktur einfach eingebaut
Du hast
ist.
gerade was ganz Wichtiges gesagt. Darf ich noch mal ganz kurz da reingreifen, dass die Justiz stillt in einer Demokratie, in einer Gewaltenteilung über der Politik. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist ja etwas, also wir schreiben Gesetze, die werden natürlich von PolitikerInnen geprägt und PolitikerInnen werden durch die Gesellschaft geprägt. Ne? So ist das demokratische System. Und die Gesetze, die geschrieben sind, die gelten aber auch für PolitikerInnen. Und das, was zum Beispiel Markus Söder gerade in Bayern macht von der CSU, er sagt, es kann nicht sein, dass das Recht über der Politik steht. Aber genau das ist Teil der Demokratie und genau das ist auch Teil dieser Anbiederung von rechteren Kreisen innerhalb der Union mit der AfD. Es tut mir fast weh, das zu sagen, weil ich auch persönlich einige auch selbst richtig stabile CSUler kenne. Ne? Also ich möchte jetzt niemanden outcallen, nachher kriegt der oder diejenige Stress mit Markus Söder. Aber ich kenne wirklich stabile CSU-PolitikerInnen aus dem Bundestag und ich finde das ganz toll, dass das so existiert. Und das ist deshalb will ich diese Allgemeinkritik an der Union finde ich deshalb auch so ein bisschen schwierig, weil die natürlich dann auch mit in diese Ecke gedrückt werden. Trotzdem finde ich es natürlich verständlich. Aber es gibt da ganz stabile Menschen und das ist nicht bei allen so. Aber das, was Markus Söder in der Öffentlichkeit macht, das finde ich, also ich würde es gerne nicht ernst nehmen, weil es so absurd ist, aber man muss es ja irgendwie ernst nehmen, denn er hat es ja jetzt auch geschafft, Merz wieder massiv anzugreifen in diesem Wahlkampf. Bei der Klausurtagung in diesem Kloster, was sie ja immer machen, Anfang des Jahres, ich habe den Namen leider vergessen, ich war da sogar schon mal, als ich
Seon.
verwandt in Seon. Da hat ja Merz gesagt, so ey, ich habe mich jetzt nochmal intensiv mit den Wirtschaftszahlen auseinandergesetzt und bin zu dem Ergebnis gekommen, Robert Habeck war wirklich ein schlechter Wirtschaftsminister. Das ist natürlich kompletter Quatsch, der kannte die Zahlen vorher und nachher sehr, sehr gut. Auch ein Friedrich Merz ist ein intelligenter Mensch und das ist einfach die Erpressung des Markus Söders, die da funktioniert.
Ja. Das sehe ich auch so. Das ist einfach dann die Söder-Merz-Bromance, die jetzt einfach also momentan eine Bromance zumindest ist. Sie war auch schon mal in Teilen
Ja.
Konflikt geladen. Aber jetzt schließen die Reihen, was ja aus deren strategischen Sicht auch Sinn macht im Wahlkampf, ne? Aber man kann nur hoffen,
Ja,
dass sie sich
klar.
tatsächlich, ja, dass sie sich tatsächlich
Aber es hätte auch
weiter.
so sein können, dass Merz eine Ansage macht und Söder sagt so, ja, okay, ich ziehe mich zurück mit meiner Fundamentalkritik an den Grünen, die ja wirklich absurd ist aus rationaler Perspektive und auch aus einer vor allen Dingen demokratischen Perspektive.
Absolut. So zu tun, als wären die Grünen der Dämon und der Feind, ist letzten Endes nicht nur inhaltlicher Unsinn, also allerlei Populismus und Desinformation ja auch vom Foodblogger Markus Söder,
Ja.
sondern wir
Was
sehen
ich
ja
da
auch,
durchaus lustig finde. Also ich finde das teilweise
ja.
echt unterhaltsam, denn er nimmt sich ja auch gar nicht so ernst dabei. Also
Ja, also ich hab auch mal so was Ähnliches geschrieben, von wegen so, dass es lustig wäre, auch als Kommentar. Ich kommentiere manchmal bei Markus Söder auf Instagram so, und dann ist immer fürchterlich natürlich, was man für
muss ich mal
Replies kriegt und so,
beobachten.
aber ich kommentiere da manchmal, ist auch, muss man sagen, ein leichtes Ziel oft. Aber ich habe da auch sowas geschrieben, dass diese Rolle des fremdschämigen bayerischen Foodbloggers irgendwie ja so schon auch lustig wäre, wenn er nicht gleichzeitig als echter Politiker in Anführungsstrichen versuchen würde, die Republik in die 1950er Jahre zurückzuregieren. Ne? Also hier ist meine Wurst und ich bin der Magus und so und ich mag Star Trek und Schreck oder so. Das ist dann ja irgendwie, hat ja auch schon, man muss es sagen, er hat irgendwie Social Media irgendwie ein bisschen auch als Troll raus. Aber naja, wir schweifen wieder ab. Und zwar ist
Ja.
es nicht schlimm, wir können sehr gerne abschweifen, also nach links und rechts, aber wir schlenkern jetzt wieder zurück zum Hauptthema. Nämlich auf meine Umfrage auch so ein bisschen und meine Fragen an mein Publikum. Und ja, wir sind immer noch bei optimistisch bis kämpferisch. Und da hieß es dann auch, ja, wir sollten wieder Z Gesicht zeigen, draußen und laut sein, schrieb eine Person. Oder Zitat: Offenbar waren wir vor einem Jahr zu leise, viel zu leise. Der Lärm muss ohrenbetäubend sein. Zitat Ende. Und jemand anders, oder vielleicht, nee, fragen wir direkt mal, Robin, glaubst du, lag es daran, waren wir zu leise? Also ich finde, viel mehr Welle als die größten Demos in der deutschen Geschichte geht ja eigentlich nicht, ne? Also.
Ja, das ist ja, also da merkt man an der Aussage, finde ich schon so ein bisschen, und das meine ich gar nicht so kritisch, da merkt man schon so ein bisschen, wie das gewirkt hat, so ein bisschen rückwirkend, wie eigentlich diese Demo schon im Narrativ der Geschichte, der aktuellen Geschichte, noch sehr aktuellen Geschichte schon kleiner gemacht werden, als sie eigentlich waren.
Ja.
Also
Ja.
das hat schon minimale Teile wieder von Geschichtsrevisionismus, ne? Also das waren immer noch die größten Proteste der Bundesrepublik, der Geschichte der Bundesrepublik.
Also, ja,
Ausrufezeichen. So,
also
also
das, ja.
das ist ein Riesending, aber ich verstehe, dass diese Wahrnehmung natürlich so ist, weil darauf nichts gefolgt ist oder wenig gefolgt ist. Das ist das
Genau.
Problem.
Genau. Also, ne, jetzt hier noch, das sind alles ganz wohlwollende, gute, nette Leute
Ja,
und
sorry,
nein, du hast,
Herz in die Kamera gerade hier. Das war gar nichts gegen dich, sondern das ist, aber ich verstehe das, weil bei mir passiert das auch. Ich denke daran
ja.
zurück. Und erst wenn ich mir wieder diese Bilder angucke, die Videos, die ich damals von der Bühne aus gemacht habe, irgendwie in diesem, ich nenne es mal, Flammenmeer aus Handylichtern und Feuerzeugen, von 350.000 Menschen, die singen und gemeinsam für die Demokratie aufstehen, wenn ich mir das wieder angucke, dann komme ich wieder in dieses Gefühl rein. Aber wenn ich das nicht mache, und das habe ich sehr lange jetzt auch gemacht, nicht gemacht, dann verstehe ich das total und dann bin ich wahrscheinlich ähnlich. Ja, also vollstes Verständnis dafür, auch gar keine Anprangerung, trotzdem eher so die Motivation, sich das nochmal klar zu machen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das müssen wir betonen. Die Demos waren spektakulär, ne? Und die waren über Wochen spektakulär und eben auch historisch. Und auch wenn es jetzt die jüngere Geschichte ist. Aber eben, genau, was die Person hier kommentiert und was hier stimmt, ist, offenbar hat irgendwas nicht gereicht. Oder offenbar
Ja.
haben wir irgendwie was nicht erreicht oder so. Und das scheint der Subtext zu sein. Und das ist ja auch das Gefühl, das uns schon durch das Gespräch hier trägt oder das wir zumindest so ein bisschen sezieren.
Habe ich auch
Weitere.
geschrieben. Ja.
Genau. Weiteres Zitat, das ich hier habe, da ist auch noch kämpferisch, vielleicht schon ein bisschen auch gemischte Gefühle. Hier sagt jemand, wir müssen dagegenhalten und jeden verdammten Tag gegen die AfD handeln und nicht nur einmal im Jahr oder was weiß ich. Wir müssen so lange auf die Straßen, bis die AfD nicht mehr von Bedeutung ist. Ich verstehe nicht, wieso 80% Nicht-AfD-Wähler nichts unternehmen, wenn in einem Monat Wahlen sind und die Partei Zugewinne macht. Genauso ein trauriges Bild in den USA. Keine friedlichen Proteste vor dem Kapitol, keine Massenproteste im Land gegen Trump. Man versteht die Welt nicht mehr. Ja,
Ja, da
was
möchte
mich.
ich mal nicht zitieren, aber so ungefähr, ich möchte etwas erwähnen, was Luisa Neubauer erlebt hat in den USA. Die war ja auch im Wahlkampf da angefragt worden. Also sie hat sich nicht selbst überlegt, so ey, ich habe Bock in den USA-Wahlkampf zu machen, sondern sie hat sich da einfach mal einen Eindruck verschafft. Und da gab es irgendwie, sie erzählt das immer und ich gebe das jetzt weiter, wurde die Frage gestellt in den USA, warum habt ihr euch nicht mehr engagiert? Ich versuche das jetzt so ungefähr nachzuerzählen. Und es war nicht, weil die Leute es nicht wollten, sondern die Aussage war, die sie fast alle angekreuzt haben, war, weil mich keiner gefragt hat.
Okay.
Und in unterschiedlichen Situationen erzählt Luisa das immer so ein bisschen unterschiedlich. Also wenn sie mit OrganisatorInnen redet, dann sagt sie so, ey, ihr müsst jetzt diejenigen sein, die Menschen fragen. Und wenn man sozusagen mit einer größeren Menge, Crowd spricht, dann sagt sie eher, jeder kann natürlich etwas beginnen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, was genau soll ich denn jetzt machen? Und ich glaube, dass es da einfach, es gibt da kein Konzept irgendwie, was für alle funktioniert. Ich halte auch ehrlich gesagt, also solche Großdemonstrationen und Aufmerksamkeit bringende Aktionen sind natürlich unglaublich wichtig, aber man darf auch nicht vergessen, dass solche Demonstrationen vor allen Dingen dafür da sind, die eigene Bubble zu motivieren. Und dann muss man natürlich fragen, wozu eigentlich? Und meine Meinung ist, das habe ich auch im letzten Jahr wirklich sehr, sehr viel gemacht und auch um mich darin zu üben, ist tatsächlich mit AfD-Wählenden im One-on-One zu sprechen. Zum Beispiel, ich war vor ein paar Wochen, Anfang Dezember war ich in Wien und bin dann von Wien zurückgefahren nach Berlin mit dem Zug und habe dann auf dem Weg im Speisesaal eine AfD-Wählerin kennengelernt und wir haben uns 2 Stunden lang unterhalten und das war eine von diesen AfD-Wählern, die einfach AfD wählen, um eine Veränderung herbeizuwirken, weil sie das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie verloren, also in die demokratischen Kräfte verloren hat im Parlament, die sogenannten Altparteien. Sie hatte aber war zum Beispiel für Klimaschutz. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die sehr, sehr häufig passiert. Also sehr, sehr viele AfD-WählerInnen sind für mehr Klimaschutz. Ja, also es ist absurd, aber das sagen die Statistiken tatsächlich. Also da gibt es Studien zu. Und dann habe ich ganz viel mit ihr darüber geredet und ich habe sie mit diesen Widersprüchen konfrontiert. Und ich glaube, dass diese Arbeit jeden Tag von jeder Person, die überzeugt ist, in der Masse viel effektiver ist, als Großdemonstrationen zu organisieren. Die Großdemonstrationen sind dafür da, das zu motivieren, was ich gerade erzählt habe.
Gute Perspektive, ja, tatsächlich. Ich war auch eben in meinem Leben eher wenig auf solchen Großdemos, weil ich mich eben auch oft gefragt habe, was ist denn das Ziel? So, ich habe schon eine politische Meinung, ich habe schon Überzeugungen, ich habe schon ein Bild von Gesellschaft. So, was soll sich denn ändern, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Plakat bastel und dann 2 Stunden bei 3 Grad draußen rumhänge, so ungefähr. Die Meinung hat sich ein bisschen verändert, eben auch durch die Demo-Erfahrungen letztes Jahr. Da habe ich doch
Ja,
durchaus
du
das
bekommst ja auch
Gemeinschaft.
was mit. Ja.
Genau, das Gemeinschaftsgefühl und dass man dann dort ist und vielleicht nicht ein gemeinsames Ziel hat, aber doch viele im weiteren Sinne Gleichgesinnte da sind, das ist schon cool und das ist was ganz anderes als Demos aus der Zeitung oder aus dem Netz oder durch irgendein Smartphone zu beobachten, das stimmt. Aber du hast recht, ne? Es ist jetzt nicht so, dass man da groß dann, das ist eine kollektive Willensbündelung, könnten wir es auch nennen, ne? Also kollektive Willensäußerung, aber es ändert jetzt tatsächlich in der politischen Wirklichkeit, gut, das Angela Merkel zitiert, die meinte, ja, manchmal gibt es Druck von außen und außerparlamentarischen Druck, der dann auf uns im Bundestag auch einwirkt. Deswegen, ich möchte euch alle nochmal, die ihr zuhört, motivieren. Schreibt doch auch mal euren Abgeordneten, schreibt doch auch mal euren Lokalpolitikern,
Das ist übrigens richtig
Politikerinnen.
gut, ja. Ja, ja,
Klar,
ja.
also schreibt ihr doch mal, egal worum es geht, ne, ob ihr ein AfD-Verbot wollt, ob ihr mehr Klimaschutz wollt, ob ihr, ich weiß nicht, was auch immer gerade euch wichtig ist, eine bessere Bildung, ne, also alles Mögliche. Schreibt doch mal euren Leuten und bestenfalls in einem halbwegs höflichen Ton, bitte, und halbwegs sachlich, ne, weil ich kenne das aus eigener Erfahrung. Beleidigende Mails, die kommen gar nicht weit so in den Köpfen
Ja,
und,
und
und
es gibt so einen Trend. Ich spreche jetzt mal aus Bundestagserfahrung, weil ich diese Mails natürlich auch bei uns im Postfach lese. Und was sehr, sehr auffällig ist, es gibt immer so Mailing-Kampagnen. Und dann kriegst du 15 Mal die gleiche Mail zugeschickt. Das nimmst
Yay.
du nicht ernst. Da müsste, also es ist schon sinnvoll, keine Copy-Paste-Mails zu schreiben. Sondern wirklich selbst was zu formulieren. Und da geht es auch nicht darum, dass das irgendwie alles mega korrekt ist und in einem Hochdeutsch geschrieben ist und so weiter. Aber was nicht gut ankommt, ist bunte Farben, alles in Großbuchstaben, 1-1 Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Also ich habe das wirklich auch aus der Klimabubble bekommen, so wo ich dachte, so, wer hat das denn geschrieben? Kenne ich die oder den? Also das kommt nicht gut an. Das wird auch sofort in den Papierkorb geschoben. Also man bekommt als Bundestagsabgeordneter unterschiedlich viele Mails, aber meistens Hunderte pro Tag. Und die zu lesen ist anstrengend. Und wenn du dann wenn es so aussieht, dann ist meistens, dann denkst du so, ja, kann ja nichts Vernünftiges sein. Und überfliegst das nur kurz. Wenn aber Leute durchaus irgendwie Individualsituationen beschreiben und so weiter, dann setze ich mich sehr gerne auch dahin und beantworte das. Ne, und denke mir, ja, und lernen, also das Geile an Politik ist ja, du lernst so unfassbar viel. Und du hast alle Möglichkeiten, auf alle WissenschaftlerInnen und GesellschaftsforscherInnen und so weiter und auch auf Individualpersonen zu gehen und zu sagen, so, ey, hast du Bock, in den Bundestag zu kommen? Ich gebe dir die Möglichkeit, wir können uns das gemeinsam angucken, aber du erzählst mir dann dafür irgendwie, was du weißt, was du gelernt hast und ich profitiere dann davon, indem ich das versuche, irgendwie politisch mit umzusetzen. Und sowas kann man natürlich auch per Mail machen. Und gerade so von so Privatpersonen, die individuelle Probleme auch aufschreiben, das kommt an. Also bei mir kommt das an. Also ich lese mir das gerne durch und denke mir, Petra, Sigmund, Jürgen, was du da geschrieben hast, das hat mich wirklich berührt und das sehe ich auch so. Und das nehme ich mit und das beeinflusst natürlich auch meine Wahrnehmung, wenn ich das gelesen habe.
Ja, das ist tatsächlich wichtig. Also schreibt auf jeden Fall euren Abgeordneten, euren Politikerinnen, sei es eben lokal oder auf Bundesebene. Das macht einen Unterschied und bestenfalls nicht mit Copy-Paste. Und keine Sorge, Robin hat es ja gerade gesagt, ist kein Literaturwettbewerb, ne? Also in der Regel
Nee.
bleibt's, ja, das ist schon,
Gottes Willen.
ja, eben. Das ist besser, denn das ist aktiv, das ist Aktivität und auch Aktivität hilft nicht zu resignieren. Aber ich habe jetzt ja ein paar Kategorien oder ein paar auch Stimmen aus der Kategorie Resignation eigentlich auch. Und die möchte ich uns auch nicht vorenthalten. Da heißt es dann zum Beispiel, Zitat, die Demos haben mir Hoffnung gegeben. Hoffnung auch, dass unsere Regierung sich für ein Verbot einsetzen würde, in Klammern ein AfD-Verbot. Nun ja, trauriger Smiley. Zitat Ende. Oder eine ähnliche Zuschrift. Zitat: Die Demos gegen rechts haben sich so gut angefühlt. Selbst in meiner Kleinstadt kamen so viele Leute wie nie zusammen. Es war fantastisch. Ein
Schön.
Riesenjammer, was Politik daraus gemacht hat,
Ja.
beziehungsweise nicht gemacht hat. Zitat Ende. Ja, da haben wir beides, ne? Also einerseits himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, ne? Also man ist dann hat quasi ein demokratisches High aus dieser Kollektivitätserfahrung, aus dieser kollektiven Selbstwirksamkeitserfahrung erstmal erfahren mitgenommen und denkt sich, cool, ne, jetzt bewegt sich was, jetzt wird was anders, wir sind
Muss
so
sich ja was
viele.
bewegen. Es kann
Ja,
doch nicht anders sein.
wir sind
Also jetzt bin ich mir sicher. Jetzt
wir
haben wir was erreicht, ne? Ja.
Ja, wir standen da 3 Stunden in der Kälte, jetzt muss sich die Welt doch ändern. Nee, aber im Ernst, das ist ja so. Ne? Man ist dann da und
Ja, ist
dann,
so.
man geht
Ich,
dann da auch
ja.
bestenfalls beseelt irgendwie von einer Gemeinschaftserfahrung raus. Aber man macht das ja nicht nur aus reiner therapeutischer Absicht, dass man sagt, ich will mich wohlig beseelen. Da gibt es sicherlich coolere auch Gemeinschaftserfahrungen. Du und ich, wir sind beide große Konzertgänger und so, ne?
Ja.
Partymacher, ne? Also da kannst du wahrscheinlich anderorts nicht bei 3 Grad rumstellen, stehen. Und auf Demos gibt es ja auch mal Musik, in Klammern auch oft deinetwegen und euretwegen, auch gute Musik, aber darum geht es ja nicht, ne? Also Selbstwirksamkeit
Ja.
und einen geilen Abend oder einen geilen Tag kannst du auch beim normalen Konzert haben. Da brauchst du eigentlich kein Plakat für basteln und auch keine Sprechchöre. Es soll sich ja was ändern.
Ja, es soll sich was ändern, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es hat sich nichts geändert, die Erwartungshaltung wurde nicht erfüllt und wir sind in einem kollektiven gesellschaftlichen Kater, also zumindest diejenigen, die bei den Protesten dabei waren und die unterstützt haben, in einen kollektiven Kater verfallen, weil es die Politik nicht geschafft hat, also vor allem die Spitzenpolitik. Da geht es ja nicht um jeden einzelnen Abgeordneten. Es gibt wirklich auch viele, die gesagt haben, so, es muss jetzt was passieren, haben sich dann doppelt angestrengt und dreifach angestrengt beim Demokratiefördergesetz, bei einem gerechteren Haushalt. Und vieles hat sich auch im Kleinen positiv verändert, was man so gar nicht so in der Öffentlichkeit so krass mitbekommen hat. Aber die Leute, auf die es wirklich ankommt, die haben sehr, sehr große Angst vor dem AfD-Verbot, und sehr, sehr große Angst auch vor großen Schritten, auch im Hinblick immer auf die nächste Wahl, ne? Deshalb, das spielt einfach eine große Rolle. Und da geht es nicht irgendwie um Geld, ne? Also davon müssen wir uns mal verabschieden, dass es in der Politik um Geld geht. Wer Geld verdienen will, der geht nicht in die Politik. Da geht es um Machtverlust, Ansehenverlust. Und da geht es
Einfluss.
auch um Einfluss, ne? Und es geht auch um durchaus Netzwerke, die damit verloren gehen. Deshalb schaut man natürlich nicht irgendwie auf die Leute, die einen kritisieren, sondern vor allen Dingen auch auf die eigene Bubble. Und die ist meistens sehr selbstbestätigend. Und das ist ein psychologisches Problem, glaube ich auch. Das ist übrigens auch was, womit ich mich viel beschäftigt habe in letzter Zeit, auch im Sinne von. Das ist jetzt noch ein neues Thema, aber es ist irgendwie gleich. Feminismus, ne? Also warum passieren solche Dinge wie die El Hotzo-Affäre? Also Menschen, die sich nach außen hin feministisch geben, Männer, die sich nach außen hin feministisch geben, aber nicht so handeln, naja, weil sie das im Unterbewusstsein in der Psyche nicht wirklich verstanden haben oder gar nicht wirklich wollen, sondern eher sich damit anbiedern. Ne? Und genauso ist die Psyche von PolitikerInnen auch eine ganz normal menschliche Psyche, die so funktioniert wie die Psyche von unsereins. Und da funktioniert das schlecht. Also da ist nicht alle Menschen sind so, ich nenne das mal korrekt, wie Angela Merkel, die wirklich, also man kann ihre Politik und muss ihre Politik kritisieren, aber sie ist eine extrem intelligente Frau mit ein extrem intelligenter Mensch mit offenen Augen. Sie will alles wissen, sie beobachtet alles, auch immer noch. Und das fehlt, finde ich, solchen Menschen wie Olaf Scholz leider oder Christian Lindner, dem das sowieso am wenigsten interessiert, weil er Politik auf Grundlage von Lobbyismus macht, Scholz mit Sicherheit auch in großen Teilen. Und es gibt einfach nicht so viele, ich sag mal in Anführungsstrichen, korrekte PolitikerInnen. Und ich spreche jetzt mal nicht weiter, weil ich auch nicht unbedingt Wahlwerbung machen will, weil jeder für sich entscheiden soll, wie in der Welt. Ne? Aber man versteht vielleicht, woher ich komme.
Ja, kannst ja mal deine Kontakte spielen lassen, so Angela Merkel auf der nächsten Fridays for Future Demo als Rednerin. Das klingt doch nett.
Ja, auch Angela Merkel, das muss man sagen, ist natürlich eine Machtpolitikerin und ich habe sie jetzt nicht auf der Schnellwahltaste. Ich bin da auch, ich sag mal, bei Fernsehsendungen ist das manchmal so, dann steht da so drunter politischer Beobachter. Da würde ich mich vielleicht auch vorsichtig mit einordnen.
Ja, um das gerade nochmal einzuholen, was du gerade gesagt hast, auch über die sich Selbstbestätigung auch untereinander. Ja, also das habe ich neulich auch mit dem Politikwissenschaftler Marcel Lewandowski. Grüße gehen raus an Marcel. Einige kennen ihn.
Grüße.
Threads, Blue Sky, was auch immer, guter Typ, folgt ihm bitte. Der hat auch gesagt, ja, als ich ihn gefragt habe, warum machen denn konservative Parteien, warum kopieren die denn bei der AfD zum Beispiel, bei den noch rechteren, in der Hoffnung, ne, also die Forschung sagt, das klappt nicht. Die Forschung sagt so, hört damit auf, damit macht ihr, ne,
Ausrufezeichen.
eben,
Das ergibt keinen
dann
Sinn, aber
die
erzähl, ja.
Leute, ja, die Leute wählen das Original, Punkt. Und da hat Marcel auch gesagt, ja, also das sind halt so abgeschlossene Groups, ne, so Peer Groups, In-Group, Out-Group, und dann bist du halt da drin und dann Parteien ändern dann einfach ihre Stilrichtungen, nicht nur weil so ein Paper erscheint, das sagt, Leute, das macht keinen Sinn, das wirkt nicht. Und wenn man das dann äußert, auch als Wissenschaftler, als Forscher, als Forscherin, nämlich, dass man eben bestenfalls nicht bei populistischen Parteien die Themen und die Redeweisen klaut, sondern dadurch nur die Populisten gewinnen, dann heißt es ganz schnell, du bist linker Aktivist oder so. Das ist, ne, dann so Abwehrhaltung dann,
Ja,
ja.
aber diese Narrative linker Aktivist, ne, das wird ja auch massiv unterstützt und da muss man wieder, das ist jetzt hier irgendwie auch schon ein roter Faden, der sich durch unser Gespräch zieht, da muss man solche Sachen wie das Atlas-Netzwerk, die weltweit Lobbyismus für libertäre Politik, also die Reduzierung des Staates auf Kosten der Gemeinschaft propagieren und das bei PolitikerInnen pflanzen, also das Recht des Stärkeren propagieren. Diesen Einfluss darf man nicht zu so gering schätzen. Und das läuft natürlich auch über Social Media etc. pp., indem diese Wordings, auch wenn man sie am Anfang irgendwie komisch findet, du linker Aktivist, ne, weil man dann weiß, ich bin auch gar kein linker Aktivist, vielleicht. Ne, und aber wenn das so oft wiederholt wird, dann wird das übernommen, dann schreibt man das vielleicht sogar selbst als konservativ eingestellter Mensch. Sogar und dann übernimmt man halt diese Narrative und diese Ausdrücke und dann ist das wie so ein Virus in den Kopf reingekommen.
Ja, linke Aktivisten, das ist ja dann auch meist so als Beleidigung gemeint. Ich habe neulich was geschrieben im Netz, nämlich auch wegen dieses schrecklichen Weidel-Musk-Gesprächs habe ich dann geschrieben, ja, wer denkt, dass die Nationalsozialisten Sozialisten gewesen seien, der denkt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten,
Das
habe
habe ich
ich
gelesen, das fand ich
im
lustig, ja.
Also der Spruch ist natürlich mit Zitronenfalter, da gibt es ja ganz viele Sprüche dieser Art, der ist ja nicht von mir, aber nur die Kombi.
Ja.
Und ja, muss man auch sagen, muss ich gerade nur denken, wegen auch Feedback und Beleidigungen, die man so kriegt, dann kam sofort irgendwer drunter und hat dann geschrieben, du bist auch nur ein linker Nazi an mich. So, ne? Also irgendein AfD-Hater und so. Also Grüße gehen raus, die Anzeige ist unterwegs, mein Lieber. Aber ja, was man da immer so kriegt,
Das
was ist. Naja, aber das mal nebenbei. Ich wollte vielleicht noch, dass wir so, ja, vielleicht noch in Richtung gemischte Gefühle, also viel Resignation ist mir begegnet, muss man sagen. Viele Leute sind enttäuscht von der Politik. Es gab Stimmen, die sagen, Zitat, hat anscheinend alles nichts gebracht. Ich verzweifle am Menschen. Andere sagen, wir sind allein. Man verlangt von der sogenannten Zivilgesellschaft aufzustehen und zusammenzuhalten, aber von Seiten der Politik kamen Floskeln und Warnungen, dass Aufstehen und Zusammenhalten nur die Rechten stärke. Politikerinnen und Menschen
Aufpassen
legen.
da, aufpassen. Das ist zum Beispiel auch ein rechtes Narrativ, ne, was auch wieder von Libertären unterstützt wird, dass die Demos nichts bringen und nur die Rechten unterstützen. Das ist ein rechtes Narrativ. Achtung, Achtung, Ausrufezeichen.
Obacht, Obacht.
Obacht, Obacht, auch sehr schönes Wort. Obacht, da bitte aufpassen. Also das stimmt natürlich nicht. Also
Das
das.
stimmt. Das stimmt nicht, das stimmt total nicht. Und ich habe da auch einen längeren Text auf Steady geschrieben damals dazu. Natürlich, wenn man Leute kritisiert und fundiert kritisiert, dann ist das kein Stärken, ne? Also selbstverständlich darf man
Ja.
kritisieren und dann ist es eine Verteidigungsstrategie und da probiert man Leute von der Kritik abzubringen und die Kritik zu delegitimieren, das ist klar.
Korrekt.
Sowas. Also, aber viel Resignation, viel, ja, einfach Leute, die sagen, ey, das war vielleicht gut. Das hat mir auch gut getan, aber. Ne, und dann kommt das Aber und oft überwiegt auch das Aber. Ne?
Ja.
Und auch das Gefühl, dass wir in Teilen oder dass diejenigen, die dort waren, irgendwie enttäuscht sind, irgendwie alleine gelassen worden sind. Jetzt die Frage an dich, Robin, und ich glaube nicht, dass wir sie in den letzten Minuten des Podcasts noch komplett lösen werden, aber was können wir denn tun, um das, wie können wir das Ganze, auch diese Gefühle der Resignation oder auch der Enttäuschung, diese enttäuschten Erwartungen, wie können wir das Ganze denn produktiv drehen? Wir haben einen Wahlkampf vor uns, wir haben eine neue Regierungsbildung vor uns, wir haben noch hoffentlich jeder von uns einige Lebensjahre vor uns, wir haben noch eine Zukunft vor uns. Wie schaffen wir es denn nicht, den Glauben an die Demokratie zu verlieren und weiterhin dieses Gestalterische, das da war, eben auch vor einem Jahr, wie kriegen wir das denn wieder und wie gestalten wir denn in Zukunft?
Easy. Ich habe hier einen Drei-Punkte-Plan, wie wir es auf jeden Fall schaffen.
Cool.
Also selbst dieser Witz macht ja eigentlich keinen Spaß mehr, weil selbst der Witz schon ausgelaugt. Das ist schon, naja. Aber es gibt trotzdem konkrete Punkte, die man machen kann. Und natürlich ist der erste Punkt erstmal, sich bewusst zu machen, in welcher Lage sind wir eigentlich. Und da gehört mehr dazu, als sich täglich irgendwie in den Nachrichten zu informieren. Sondern man muss wirklich Hintergrundrecherchen machen. Also ich lege wirklich jedem wärmstens ans Herz, sich mit dem Atlas-Netzwerk auseinanderzusetzen. Da gibt es auch eine tolle Anstalt-Folge zu, die Anstalt, die das Ganze humoristisch aufarbeitet. Es gibt aber auch mittlerweile andere WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen und auch darüber geschrieben haben, um mal sozusagen die wahre Weltverschwörung zu verstehen, die rein aus Business-Perspektive existiert, also so auch begründet wird.
Also nochmal
Und
kurz, das sind so neoliberale Lobbyorganisationen oder auch die,
Libertäre.
genau,
Das sind,
Libertäre auch,
ich kann es
ja,
ganz
auch.
kurz erzählen. Ich kann es ganz kurz erklären. Das ist ein Netzwerk, was an sich erstmal nichts ist, außer ein Netzwerk Menschen, die sich kennen und unterhalten. Was aber ganz, ganz viele Thinktanks in ganz vielen Staaten weltweit, eigentlich fast allen Staaten unterhält. Und über diese Thinktanks PolitikerInnen und Lobbyisten finanziert, wie zum Beispiel Frank Schäfer von der FDP, das ist nachgewiesen, der das Gebäudeenergiegesetz, also das Heizungsgesetz, angeklagt hat. Und unter anderem Springer ist auch in diesen Thinktanks drin oder mit beteiligt, also das Mediennetzwerk Springer, Medienkonzern, nicht Netzwerk. Und dieses Netzwerk wurde in den 70er Jahren, glaube ich, gegründet, um als die Klimakrise von den fossilen Konzernen erforscht wurde, ne, die waren ja die ersten, die das herausgefunden haben, um den Absatzmarkt der fossilen Konzerne zu sichern gegen die Informationen über die Klimakrise. Und daraus ist eigentlich eine libertäre Politikidee entstanden, oder die gab es vorher schon, aber die wurde gepusht, weil je weniger Regulation vom Staat, desto mehr Freiheit für den Stärkeren. Weil zum Beispiel soziale Marktwirtschaft ist ja letztendlich nichts anderes als eine Umverteilung damit die Arme auch überleben können in einem Staat. Also das ist ja die Idee dahinter, auch wenn Umverteilung natürlich ein auch ein Kampfbegriff von Linken ist und auch mittlerweile einen sehr, sehr schlimmen Beigeschmack hat, so gefühlt. Aber letztendlich ist das ja gut, ne? Also das bekämpft ja sozusagen die Schere zwischen Arm und Reich, die viel genannte. Und das Recht des Stärkeren ist natürlich etwas, wir hatten das ganz viel in diesem Gespräch, was ein ganz, ganz großes Problem ist, weil das Missverständnis ist, dass jeder sozusagen stark sein kann. Ja, also diese Gerechtigkeit herrscht nicht in unserer Gesellschaft. Und das Atlas-Netzwerk hält das alles so ein bisschen so zusammen und hat einen ganz, ganz großen Einfluss auch einfach auf Meinungsbildung auf der Welt über Social Media. Und das, so würde ich das kurz beschreiben.
Das vielleicht dazu. Ich habe nebenbei kurz recherchiert, das ist 81 gegründet worden, also knapp daneben, aber genau wie du sagst, der Rest, den kenne ich auch im Groben auch so. Wenn einen das interessiert, auch gerade was solche Netzwerke angeht, ich habe es schon mal im Podcast hier empfohlen, mach's gerne wieder. Männer, die die Welt verbrennen, von Christian Stöcker, ist ein ganz tolles Buch, das
Chris
ich mit
Ströcker,
was,
ja.
genau.
Auch großartiger Journalist, großer
Toll,
Fan.
ja, Grüße gehen raus an dich, Chris. Genau, also auch eben fossile Industrie, libertäre Industrien. Da ist schon viel Networking am Start, um vielleicht weniger konspirativ zu reden. Also da sind Netzwerke da, die auch faktisch und nachgewiesen existieren. Das ist das Gegenteil von der Verschwörungstheorie, Verschwörungserzählung. Die würden ja
Es
irgendwas
klingt nur
behaupten.
so,
Das
ne?
ist,
Also, und die, ja.
ja, es klingt ein bisschen so. Okay, aber ja, also vielleicht
Sich
produktiv und
informieren. Das war der erste Punkt. Wir waren ja gerade,
ja,
ich
und dann,
hab
genau.
mich
Und
gerade in
der
einen roten
zweite,
Faden.
ja, der zweite ist dann aber direkt selber Netzwerke bilden, oder? Ich
Ja.
finde, man soll selber Netzwerke bilden. Also
Danke,
klar, wir werden nicht sofort ein Netzwerk bilden, das mit Jahrzehnte existierenden transnationalen Netzwerken konkurrieren kann. Aber du als Fridays for Future, was seid ihr eigentlich? Anhänger, Sektenmitglieder eigentlich, oder? Wahrscheinlich,
ja.
das
Ja,
ist so die.
absolut.
Ideologen, Ideologen. Nein, Quatsch. Aber eben, da fängt es ja schon an, ne? Also als jemand, der Teil eines Netzwerks ist. Du bist Teil des Fridays for Futures Netzwerks, weil ich jetzt gerade Verballhornung der rechten Rede über Leute wie uns eigentlich auch. Aber dass man
Wir sind auch ein
Netzwerk,
Netzwerk, Jan. Wir
ja.
sind also, was ich mein ganzes Leben lang eigentlich mache, seit vielen Jahren, ist nichts anderes als genug Geld verdienen, um zu überleben und ansonsten jeden Tag mit Menschen zu reden, die zu motivieren, sich zu engagieren, Informationen weiterzugeben, Ideen weiter zu spreaden, Leute zu unterstützen, wenn sie die besseren Ideen haben. Und zu kommunizieren, also wirklich, also Wissen aneignen, um selbst verstehen zu können und auch überprüfen zu können, auch Techniken aneignen und dann dieses Wissen und diese Techniken natürlich weiterzugeben. Das ist im
Ja.
Prinzip alles sowas wie Bildungsarbeit, die letztendlich natürlich dann auch einen größeren Effekt hat, wenn es mehr Leute machen. Und
Absolut.
deshalb muss man überzeugen.
Ja, es gibt ja so die Redeart auch bildet Banden. Bildet Banden,
Ja,
das ist
finde ich
ja
total toll. Habe ich schon im Kindergarten gemacht.
eben, ne? Also Banden bilden, Gleichgesinnte finden, auch gerade wo ihr wohnt, aber auch unbedingt online. Schließt euch an, das ist wichtig. Auch deswegen, soziale Netzwerke, ne, kann ja auch soziologisch einfach soziale Netzwerke in einer Gesellschaft, aber auch die sozialen Netzwerke, ne, also die digitalen sozialen Netzwerke sind ja idealerweise das. Und du und ich, wir hängen da ja nicht nur so viel rum, weil wir so irre Computer- und Smartphone-süchtig sind, das natürlich auch, aber wir hängen da rum, weil die sozialen Netzwerke uns eben mit so vielen spannenden Leuten verbinden und weil es irgendwie cool ist und eben auch bei uns in unserem Fall auch in Teilen Beruf. Mein Tipp wäre, um nicht komplett die Hoffnung zu verlieren, ist, dass man sich nochmal bewusst macht, Politik ist kein Sprint. Ne? Da gibt es ja auch diese Redensart, das ist ein Marathon. Ne? Also wir laufen
Ja.
alle einen Marathon, der politische Gegner übrigens auch. Ne? Also AfD, die Rechten, die anderen, die ein Zurück wollen, ein Abwickeln von Bürgerrechten und diejenigen, die sich quasi per Zeitmaschine in eine Zeit zurückbeamen wollen, wo nur noch, weiß ich nicht, bestimmte Gruppen das Sagen hatten, die sehen das auch, die haben auch den langen Atem und wir brauchen auch einen langen Atem. Punkt. So, ne?
Ja,
Die Gegend,
sonst enttäuschen wir
ja.
uns nur, ne? Wie bei den Demonstrationen. Wir haben jetzt gedacht, wir haben es geschafft. So, wir haben diese Millionen Menschen auf die Straße gebracht. Jetzt muss es ja geschafft sein. Wir wurden leider enttäuscht. Wir werden auch wieder enttäuscht werden. Wir dürfen unsere Erwartungshaltung nicht so hoch machen. Wir müssen, das Ziel wird davon nicht angegriffen, wenn man nicht sagt, dass man es schnell, vielleicht nicht so schnell erreicht, wie man es gerne würde.
Ja.
Und Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und dann wird man auch nicht so enttäuscht und dann wird man auch nicht so ausgebremst. Dann bekommt man diesen langen Atem vielleicht auch eher. Es ist natürlich auch ultra wichtig, dass ich immer, also ich habe auch so plakative Sachen, so wie, wenn es dir scheiße geht, überleg dir, wie würde Dumbledore oder Gandalf in der Situation reagieren. Habe ich auch mal in einem Insta-Posting geschrieben. Klingt irgendwie total bescheuert, aber ich habe halt, also das ist so diese Idealisierung dieser Figuren, so als wären sie perfekt. So, die chillen. Die motivieren immer, die haben voll viel Ahnung von Dingen. Und wenn Harry irgendwie jetzt wollte ich schon zu Gandalf sagen, ne, aber es ist für mich die gleiche Person irgendwie in diesem Fall. Wenn Harry irgendwie zu Dumbledore in den Turm gegangen ist oder Frodo oder Bilbo mit Gandalf gesprochen haben, dann denkst du ja immer so, ja, also die sind bestimmt nicht schlimmer aus diesem Gespräch rausgekommen, als sie reingekommen sind. Ich finde das, sei mehr wie Dumbledore, sei mehr wie Gandalf, auch wenn das jetzt irgendwie wahrscheinlich ein bisschen unfeministisch ist, das so zu formulieren, aber unsere Literatur ist ja auch nicht besonders feministisch und gleichberechtigt.
Ja, also Harry hat den Ring auch nicht an einem Tag in den Vulkan geworfen. Ne? Das ist hat auch ein langer, es war ein langer Weg. Es war ein langer Weg, bis Harry in Mordor war. Das müssen wir uns,
Ja,
war auch ein, war auch
mit
ein, auch
Hermine
ein
und Ron.
ganz, ganz genau, das war auch ein Marathon letzten Endes. Und nee, im Ernst, das finde ich gut. Also, dass man vielleicht auch die eigenen Enttäuschungen nicht überbewertet. Ne? Dass man denkt,
Ja,
okay,
und nett sein. Nett sein ist völlig also so dieses, nett ist dir der kleine Bruder von Scheiße oder so hat man ja irgendwie genannt. Nee, nett sein ist voll geil. Seid nett zueinander, seid lieb zueinander. Auch wenn ihr euch mal irgendwie, wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid, im Privaten ist es wichtig, immer Zugänge zuzulassen. Manchmal muss man auch sich selbst schützen. Aber solange das geht, macht es proaktiv. In der Öffentlichkeit ist es wichtig, sage ich immer, klare Grenzen zu ziehen. Aber im Privaten muss man die Gesprächskanäle offen halten lasst euch nicht zu sehr provozieren im
Ja.
Privaten.
Das macht
Ne,
Sinn,
also.
ja. Wobei auch das, ne, also auch Gefühle technisch, weil ging ja ganz viel um Gefühle auch in dem Feedback von den Lesern, Leserinnen von Leuten, mit denen ich
Ja.
Netzwerke im Netz.
Ein Netzwerk,
Aber
ja.
ich denke, man darf auch mal wütend sein. Man darf mal enttäuscht sein. Man darf auch mal wütend sein. Man soll die Wut nicht an anderen auslassen,
Ja,
die es
dann
nicht
seid aber
verdient haben.
zusammen wütend so.
Genau, oder dann, wenn nicht fühlt, ne, oder dann geht man eine Runde
Ja.
joggen oder so, ne, oder macht das Internet mal einen halben Tag lang aus. So, ne, vielleicht schreibt
Ich
man eben.
hau noch meine Philosophie obendrauf. Jetzt nach Gandalf und Dumbledore kommt noch was Plakatives, was ich
Jean-Claude
irgendwie
Van Damme kommt jetzt.
fast richtig blödsinnig, aber mir hilft das komplett. Ich wollte es mir sogar mal tätowieren lassen, vielleicht mache ich es noch. Ich bin okay, du bist okay in der Kommunikation. Und zwar, das heißt nicht, dass man der gleichen Meinung ist. Das ist nicht als Gleichschaltung gemeint, sondern dass ich bin im Groben im Reinen mit dem, was ich denke und sage, bin aber offen für Kritik. Und ich bin auch im Groben im Reinen mit dir als Person. Ich höre dir erstmal zu und guck mal, was du zu erzählen hast. Und versuch so ein bisschen so dadurch eine entspannten Respekt in die Kommunikation mit reinzubekommen.
Finde ich gut. Ja,
Auch so unter Linken, so diese linken Streitigkeiten. Leute, wir müssen jetzt erstmal die Demokratie verteidigen, dann können wir uns gerne nochmal im Kleinen-Kleinen darüber unterhalten, wie doof wir alle sind.
die Prioritäten, ne? Also die Prioritäten sortieren und auch wissen, ja, tatsächlich, ne, Meinungsverschiedenheiten sind wichtig, aber auch nicht zu wissen, wer gerade an den Fundamenten der Demokratie sägt und wer vielleicht eben die Würde des Menschen angreift und wer nicht. Ja, also von mir noch vielleicht als kleine Idee, auch, dass man sich einfach nochmal klar macht, es sind einfach manchmal ein Schritt vor, manchmal ist es zwei Schritt vor, ein zurück. Ne, aber manchmal passiert auch das Gegenteil. Manchmal ist es auch ein Schritt vor und dann zwei Schritte zurück. Da gibt es erstmal einen
Ja.
Backlash und da sieht man sich zurückgeworfen. Und ja, leider ist es so. Und da sollten wir eben den langen Atem haben. Und auch wenn es Gegenwind gibt und auch wenn Markus Söder mit tollen Ideen kommt und auch wenn ein Friedrich Merz irgendwas sagt, was klingt wie 1992, dann kann man und sollte das kritisiert werden. Aber da muss man nicht sofort sagen, hey, das ist jetzt das Ende von allem
Genau.
und.
Ich sage das noch, also Merz ist mit Sicherheit ein Demokrat. Ich glaube, also er zählt wirklich, wirklich, wirklich große, sage ich das Wort schon so häufig, diese großen Mist, sage ich mal. Aber irgendwo ist dieser Mensch Demokrat und selbst Söder ist irgendwo Demokrat. Ne, das heißt jetzt nicht, dass man die nicht kritisieren soll, überhaupt gar nicht.
Ja.
Ich glaube, wir haben ja auch viel darüber gesprochen, dass die auch eine gewisse, also dass sie die AfD stärken, durch ihre Strategie Politik zu machen. Aber das, man vergesst das vielleicht so in so einem ganz kleinen Hinterkämmerchen irgendwo, vergesst das nicht. Ich glaube nicht, dass Friedrich Merz den Nationalsozialismus zurückbringen will. Das ist nicht seine Absicht.
Das glaube ich auch nicht, tatsächlich. Also ich finde es hier, also wir müssen auch aufpassen, dass wir bei Populismus ja auch wachsam sind, Rechtspopulismus, der auch durchaus dann eben das, wie gesagt, das Gartentürchen offen haben kann in Richtung problematischere Strömungen. Aber im Großen und Ganzen hast du recht. Also im Großen und Ganzen hast du recht. Das ist, man muss da aufpassen, wen man in welcher Tonlage auch verteufelt. Kritisieren hat, kritisieren immer im Wahlkampf auch, aber es sollte inhaltlich sein und
Manchmal
es
auch
sollte.
selbstgerecht. Man fühlt sich dann besser so, ne? Mit Christian Lindner eine
Ja.
Torte ins Gesicht zu schmeißen, das macht mega Bock. So, und er hat es auch verdammt verdient. Aber
hast du
bringt das jetzt im Endeffekt was?
hast du schon mal, weil du meinst, es macht mega Bock, oder
Nee,
hast du noch
das
nicht?
war ja, das, ich war es nicht. Ne? Das hat ja, das ist ja jetzt gerade passiert. Das ist für die, die es nicht mitbekommen haben, das ist passiert. Und ich finde das auch gut, dass das auch aus progressiven Kreisen heraus durchaus kritisiert wurde. Ich kann das verstehen, aber es ist eine selbstgerechte Handlung. Also ich mache das, weil ich sauer auf Christian Lindner bin, deshalb haue ich dem die Torte ins Gesicht. Aber und man setzt da natürlich auch eine Aussage mit, so Disrespect dir gegenüber, weil du es verkackt hast in der Ampel und so viel Scheiß gebaut. Hat er auch. Ist richtig. Aber ist das nicht trotzdem auch irgendwo eine Art Verrohung? Ist das nicht gegen die eigene Ethik und Moral? So, ist anstrengend, ich weiß. Und es ist auch irgendwie, und man hat das Gefühl, man muss irgendwie aggressiver auftreten. Diese Diskussion hatten wir auch im Klimaaktivismus immer, müssen wir mehr wie Extinction Rebellion sein, mehr wie die letzte Generation? Ich sage nein. Aber es ist meine Meinung.
Ja, aber es ist tolle Überleitung von dir auf jeden Fall, nämlich die Frage, wie wehrhaft müssen wir denn sein als Gesellschaft? Das wird das Thema meines nächsten Podcastes sein. Und ich werde den dann tatsächlich auch zum ersten Mal live vor Publikum, also online haben wir schon öfter gemacht, aber live vor
Ja.
Publikum aufnehmen. Und
Cool.
zwar ist das
Ich komme.
am Donnerstag, echt, du kommst, sehr schön. Das ist am Donnerstag, den 16.01. in Berlin. Und zwar werde ich dort in der Rosa-Luxemburg, in den Räumen der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Simon David Dressler von TikTok vielleicht bekannt oder Insta und
Man
von,
kennt ihn ja.
oh ja, also wir kennen uns auch über ihn tatsächlich, ne?
Ja.
Und Ole Nymon sprechen. Mit den beiden werden wir darüber sprechen, eben wie bei Krieg und Frieden eigentlich tatsächlich, über Pazifismus, die Ethik des Pazifismus, aber auch all das, ja, auch die Praktikabilität des Pazifismus und ob man nicht so etwas wie ein funktionierendes Militär braucht als notwendiges Übel. Das werden so Themen sein.
Das wird,
Komm.
glaube ich, super spannend. Also große Empfehlung von mir, weil ich glaube, in diesem Bereich gehen vielleicht sogar eure Meinungen ein bisschen auseinander. Gerade deshalb finde ich das so spannend. Also ich würde wirklich vorbeikommen, sage ich jetzt mal hier. Ich habe gerade auch schon in meinen Kalender geguckt. Das ist deshalb spannend, weil das ist auch eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Nur weil ich jetzt irgendwie sage, lasst uns nicht wie die letzte Generation und wie Extinction Rebellion sein, heißt das nicht, dass ich recht habe. Also man muss den eigenen Fehler auch immer mitdenken oder zulassen oder als Option sehen. Also sonst braucht man nicht in eine Diskussion zu gehen.
Absolut,
Man
niemand ist
muss
ein
Grenzen
Gräber.
definieren, ne? Aber so ein gewisser Rahmen an Anpassung, dafür sind Diskussionen ja da.
So ist es. Auch das ein richtig gutes Schlusswort. Dafür sind Diskussionen da. Und du hast recht, wir werden nicht einer Meinung sein, ist sogar Sinn der Sache. Also werden da auf jeden Fall diskutieren. Also hier heute waren wir, glaube ich, relativ harmonisch, auch nicht einer Meinung, aber einer ähnlichen. Und alle, die nicht live vorbeikommen in Berlin, übrigens meldet euch an, falls ihr vorbeikommen wollt. Es sind schon über 100
Schick
Leute
mal Link gleich.
angemeldet. meldet euch gerne an und alle anderen, die nicht vorbeikommen können, in Klammern. Ja, schade, aber auch halb so wild. Das wird aufgezeichnet. Das kommt ganz regulär als Podcast. In dem Sinne, danke dir, Robin, für diese total spontane Nummer eigentlich auch.
Ja, ist auch richtig kurz geworden. Das war ja erwartungsgemäß. Nur mal kurz reinhören. Wie ist es denn jetzt nach einem Jahr?
Wir haben
Wir
vorab
sind aber
gesagt.
auch Laberköpfe. Wir sind einfach so. Aber mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, auch für mich ist es immer wieder schön, irgendwie die Sachen auch auszusprechen und nicht nur in meinem Kopf irgendwie zu denken, oder in viel zu klein geschriebene Insta-Stories reinzupacken. Ich freue mich immer, ich bin dankbar für diese Plattform, hier sprechen zu dürfen und deinen Respekt auch, den du mir damit ja auch gegenüberbringst. Dankeschön. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
Ja, nicht dafür. Und tatsächlich zur Orga. Ich habe ihn gestern erst angehauen und gesagt, hey, wollen wir vielleicht morgen und vielleicht so einen kurzen Podcast, so vielleicht so 20, 25,
Zwischenschieben,
30 Minuten vielleicht, sondern und dann dachte ich, ja, wenn es 45 wird, ist auch okay, sondern jetzt haben wir
das
uns
hast du
hier aber
heute erst gesagt. Und jetzt, wo stehen wir?
Wir stehen jetzt bei, boah, ich weiß gar nicht, irgendwie Stündchen 40, über Stündchen 40, glaube ich.
Ciao.
Also, abmoderierend nochmal, folgt doch mal Robin Alef auf Instagram, folgt doch Fridays for Future, wenn ihr wollt. Wenn ihr ein bisschen Kleingeld überhabt, dann kann man auch spenden an Fridays for Future zum Beispiel. Dann kann man auch minimal eigennützig auch spenden in die Kaffeekasse dieses Podcastes, falls euch das Spaß gemacht hat. Wir haben jetzt hier Teile unseres Wochenendes natürlich sehr gerne geopfert, um euch dieses Gespräch zu bieten. Aber klar, warum
Ja.
nicht? Also teilt es vielleicht auch, teilt es doch in den sozialen Netzwerken, würde uns total freuen. Je mehr Leute das hier hören, umso besser. Es macht natürlich Spaß. Meldet euch gerne zurück, auch bei mir, auch bei Robin, mit Feedback, wie ihr das so fandet. Schreibt es in die
Ja, voll,
Kommentare.
schreib mir mal. Also,
Ja.
ich heiße auf Insta Robin Elias Alef. Also, ich habe dir meinen zweiten Namen mal dazu gepackt, irgendwie um besonders individuell zu wirken. Schreib mir gerne mal. Also es ist manchmal tatsächlich so, wenn sowas jetzt hier passiert, dass das auch viele Nachrichten sind, die auch teilweise lang sind. Ich lese die aber sehr gerne, auch wenn ich manchmal irgendwie nicht antworte oder nur ein Herzchen gebe. Das liegt dann nicht daran, dass ich das blöd fand oder nicht antworten will aus Hochnäsigkeit, sondern es ist manchmal auch, ich will dann auch nicht irgendwie das nur so kurz abhandeln. Weil es dann irgendwie, finde ich, auch zu ungenau ist, irgendwie in so einer Antwort. Aber schreibt mir wirklich gerne, denn wie gesagt, es geht um den Diskurs. Ich bin okay, du bist okay, solange wir uns irgendwie daran halten können, dann ist alles in Ordnung.
Yeah, also schreibt Robin und bespricht dann eure Nachricht mit Angela Merkel. Nein, oder mit Luise Neubauer natürlich. Und
Genau.
nee, nein, Nachrichten ist natürlich Briefgeheimnis. Und nee, im Ernst, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wer jetzt noch zuhört, hat lange zugehört oder gut geskippt. Und ich freue natürlich zugehört. Und ich freue mich wirklich sehr auch, danke, dass du zu Gast warst, Robin, weiteres Mal. Ich kenne dich als jemand, der gut differenziert und der Bock hat auf ein Gespräch. Und ja, vielen, vielen lieben Dank und bis bald.
Bis bald, macht's gut.
Ciao, ciao. An dieser Stelle eine kurze Werbung vom Sponsor dieses Podcastes, der EWS Schönau. Die EWS Schönau sind bekannt geworden als die Stromrebellen aus dem Schwarzwald. Gegründet als Elterninitiative gegen Atomkraft, haben sie vor 30 Jahren zuerst das regionale Stromnetz in Schönau übernommen und beliefern seit 1998 deutschlandweit Kundinnen und Kunden mit 100% Ökostrom. Dabei setzen sich die EWS als genossenschaftlicher Versorger besonders für eine regionale Stromversorgung in Bürgerinnenhand ein und arbeiten nur mit Produzentinnen, die nicht mit der Atom- und Kohlewirtschaft verflochten sind. Darüber hinaus tragen die EWS mit einem eigenen Förderprogramm zur Energiewende bei. In 2023 flossen über 2 Millionen Euro in bürgereigene Anlagen und Projekte zur Förderung der globalen Energiegerechtigkeit. Mehr Informationen zur Arbeit der EWS findest du unter www.ews-schönau.de.